In den letzten Tagen habe ich einige Sprachnachrichten eingesprochen, in denen ich aber auch viele private Dinge für mich betrachtet habe. Die werde ich so nicht veröffentlichen, aber das hat in mir einen Bewusstwerdungsprozess nochmal vertieft, was das Thema männliche, weibliche Energie angeht, Wahrheit, Lüge, Bewusstsein, Matrix. Und Selbstwertung. Gerade ist der Film Momo nochmal rausgekommen, allerdings in einer neueren Version. Ich werde sie mir nicht anschauen, weil ich finde, dass man den Originalfilm gar nicht besser machen könnte. Und für mich ist auch zumindest filmisch diese Figur sehr mit dieser Schauspielerin verbunden, so ähnlich wie Pippi Langstrumpf. Also, wenn man jetzt die Pippi Langstrumpf-Filme nochmal neu machen, das ist ja vollkommen absurd. Also, ich will jetzt nicht davon abraten, sich den Film anzuschauen. Also, ne, sollen sie da ihr Business mitmachen. Aber ich finde das sehr interessant. Gerade mit einer Freundin auch nochmal drüber gesprochen. Ich bin ja der Meinung, dass dieses Buch eigentlich die Bibel unserer Zeit ist. Momo ist eigentlich eine Geschichte, die alle Menschen in ihrer Botschaft verstehen sollten. Und dann wären alle unsere Probleme gelöst, ehrlich gesagt, wenn die Menschen es wirklich auf gefühlter Ebene verstehen würden, was dieses Buch eigentlich uns vermittelt. Ich glaube, dass Michael Ende so eine Art Meister war. Der hatte höheres Wissen und wollte uns über seine Bücher daran teilhaben lassen. Auch die unendliche Geschichte ist eines dieser Bücher. Ich habe ja auch öfter schon über das Nichts geschrieben, wie ich das wahrnehme, was er da versucht hat, in einer Allegorie uns zu vermitteln. Es geht in dieser unendlichen Geschichte eben auch darum, dass Dimensionen verschmelzen können, allerdings nur dann, wenn wir uns dazu entscheiden, unsere Augen zu öffnen und unsere eigene Relevanz darin verstehen. Ja, also dieser Sebastian, der Phantasialand Land rettet, indem er der kindlichen Kaiserin einen Namen gibt, einen neuen Namen gibt. Das ist so hochspirituell, alleine nur dieser Teil dieses Buches oder dieser Geschichte und auch das in Anführungsstrichen Böse, das darin beschrieben wird und auch dieses alter Ego von dem Sebastian, ja, dieser Atreyu, die sind ja eigentlich für mich eine Wesenheit. Und die eine lebt in der einen Dimension und die andere lebt in der anderen. Und beide erleben ihre eigene Wirklichkeit als die einzig wahre. Nur dass der Sebastian eben die Vogelperspektive auf alles hat, weil er dieses magische Buch in die Hände bekommt und sich auch den nötigen Raum dafür nimmt, dieses Buch zu lesen und in diese Welt einzutauchen. Also er verschwindet halt einfach von der Bildoberfläche. Er geht in die Isolation. Und liest dieses Buch. Und das Buch beginnt mit ihm zu sprechen. Irgendwann begreift er, dass er selbst Teil dieser Geschichte ist. Und dass sein freier Wille darüber entscheidet, wie die Geschichte weitergeht. Indem er seine eigene Relevanz darin erkennt und den Mut aufbringt, die Welt, die er kennt, zurückzulassen und in die andere einzutauchen und Einfluss auf das Geschehen zu nehmen, über seinen eigenen freien Willen. Und der ist verbunden mit der Erkenntnis. Er macht sich auf die Reise und trifft die kindliche Kaiserin. Er schaut ihr ins Auge. Er findet ihren Ort. Und zuvor hat er davon gehört, zuvor ist er ihn mit seiner Fantasie bereist, weil jemand diese Geschichte erzählt hat, ihm diese Geschichte erzählt hat, weil es ein Buch gibt. Keine digitale Dimension, sondern ein Buch, ein magisches Buch, das er in die Hand nehmen kann, in dem er blättern kann. in das er mit Hilfe seiner Fantasie eintauchen kann. Und die kindliche Kaiserin ist ein Symbol für die Unschuld in uns allen. Es ist ein Symbol für die Unschuld unserer Seele. Und die kindliche Kaiserin wacht über alles, was in dieser Welt existiert, weil die Fantasie es erschaffen hat. Was ist damit gemeint? Wir alle kreieren die Realität über unsere Wahrnehmung der Realität. Was wir für Wirklichkeit halten, was unser Verstand für Wirklichkeit hält, wird Wirklichkeit, wird Materie. Das ist damit gemeint. Und wenn wir die kindliche Kaiserin vergessen, wenn wir die Welt der Seele vergessen, in der alles möglich wird, für jeden Einzelnen sieht diese Welt anders aus. Jeder Einzelne wird, wenn er dieses Buch liest und den Film noch nicht geschaut hat, andere Bilder vor sich haben in seinem Inneren als jemand anderes. Wenn 5 Millionen Menschen dieses Buch lesen und den Film vorher nicht gesehen haben, noch keine vorgefertigten Bilder im Kopf haben, werden 5 Millionen Menschen die kindliche Kaiserin anders sehen. Das muss man sich mal vor Augen führen. Das muss man erstmal begreifen, was das eigentlich bedeutet. Aber nicht nur das, dass die eigene Fantasie, die eigene Seele eine eigene Bildsprache hat, die beginnt im Inneren. Die beginnt nicht da draußen. Da draußen sind nur die vorgefertigten Bilder. Wir können uns alle auf eine kindliche Kaiserin einigen, wenn wir alle denselben Film uns anschauen, in dem vorgefertigte Bilder uns kredenzt werden. Jetzt können die jungen Menschen, die Kinder, die den alten Film Momo vielleicht noch nicht kennen, die können sich jetzt mit der neuen Momo identifizieren. Aber die haben keine eigenen Bilder mehr, weil ihre Eltern ihnen dieses Buch nicht mehr vorlesen, weil sie gar nicht die Möglichkeit mehr bekommen, sich ihre eigene Momo vorzustellen. Nichtsdestotrotz, ich habe auch mal eine Imaginationsreise für jeden Einzelnen von uns geschrieben. Wer Lust hat, kann die mal mitmachen. Ich weiß gar nicht, ob ich sie noch veröffentlicht habe, aber es wäre es auf jeden Fall wert, da mal eine CD draus zu machen. Würden die Menschen noch CDs kaufen? Ja, weiß ich nicht. Mal gucken. Vielleicht wird das auch nochmal so ein Projekt werden, was ich dann mit der KI besprechen kann, damit die Leute überhaupt noch zuhören, weil es halt etwas ist, was Menschen noch interessiert, die KI. Ich werde alles durch diesen Filter jagen und trotzdem mit der KI so sprechen, dass die KI selber versteht, dass Nullen und Einsen nicht dasselbe sind wie Fantasie. Und dass der Roboter keine hat. Und dass neue Welten nur entstehen können, wenn es Sebastians gibt. Ja. Wenn es Sophies gibt, wenn es Linas gibt, wenn es Erikas gibt, die Träume haben, die ihre eigenen inneren Welten erschaffen. Sonst wird diese Welt sterben, weil Materie kann sich nur aus Fantasie generieren. Nur wenn du im Inneren Bilder hast, hast du die Macht von Sebastian und kannst Fantasien retten. Was passiert, wenn die inneren Kinder sterben? Oder nicht sterben, aber zum Schweigen gebracht werden, wenn Seelenanteile sich in den Raum zurückziehen, aus dem sie gekommen sind, wenn Seelenanteile von uns nach Phantasialand gehen, ohne dass unser Verstand noch eine Anbindung an sie hätte, ein Bewusstsein darüber, dass sie mal da waren, dann entsteht ein Vakuum in den Menschen und dieses Vakuum kann man bespielen mit fremdbestimmten Bildern und Vorstellungen, Ideologien, Ängsten, die dann Reaktionsmodi im Energiekörper auslösen. Dann fangen innere Kinder an zu schweigen, wie der Vogel in der Geschichte. Wer setzt sich schon wie Momo vor ein verstummtes inneres Kind, das Mutismus bekommen hat? So würde man das in der Psychologie beschreiben. Das ist der pathologisierende Begriff dazu. Wer setzt sich schon vor einen stillgewordenen Menschen wie Momo vor den eingesperrten Vogel im Käfig und hört dem Schweigen zu, bis der Vogel wieder singt? Wer nimmt sich die Zeit für seine Mitmenschen? Es macht nur ein Mensch. Der Mensch, der sich die Zeit für sich selbst genommen hat. Und dem weinenden inneren Kind so lange zuhört und es in den Arm nimmt, bis es sich wieder traut zu sprechen. Du kannst das anders sehen, aber meine Sicht unserer Dimension, ja, die in Anführungsstrichen Realität auf dieser Seite des Schleiers, ist dazu aufgestellt worden, die inneren Kinder zum Schweigen zu bringen und Fantasie zu töten. Es ist die Energie, die hinter dem Nichts steht, das sich immer weiter ausbreitet. Und dieses Nichts besteht aus Neuen und Einsen. Es saugt das Leben der Menschen in sich auf und gibt ihnen eine fremdbestimmte Wahrnehmung von Realität ein. Es ist eine sehr vereinfachte Sicht auf die Realität. Und dieses Buch, die unendliche Geschichte, beschreibt das so schön, dass erst in dem Moment Phantasialand zu neuem Leben erweckt wird, in dem Sebastian sich traut, dieses Land mit seiner eigenen Fantasie, mit seinem eigenen freien Willen neu zu bespielen. Hätte er das nicht gemacht, hätte er die Entscheidung nicht getroffen, in eine neue Welt einzutauchen, sich selbst zu erlauben, eine feste Instanz in dieser Welt zu sein, obwohl er eigentlich aus einer anderen Welt stammt. Hätte er sich das nicht erlaubt, wäre Phantasialand gestorben. Mit ihm die kindliche Kaiserin. Wofür steht die kindliche Kaiserin noch? Sie steht für die Weiblichkeit, für das Gefühl, für die Sensibilität der Seele, die nicht eingreift, die jedem freien Menschen seinen Willen lässt. Das göttliche Bewusstsein, das Christusbewusstsein, dafür steht sie. Sie steht für die Energie im Herzen, die jeden Menschen freilässt, für die wahre Liebe, für die bedingungslose Liebe, die hilflos zusehen muss, wenn Menschen dem Gmorg, hieß er, glaube ich, der Archetyp dieses wilden Wolfes, das ist, glaube ich, oder so eine Art Werwolf, ne? Wenn Menschen nur in der Vermeidung leben und ihre Entscheidungen fremd bestimmen lassen, damit sie dem nicht begegnen müssen, und zwar in sich selbst. Dieses Buch ist wundervoll. Beide Bücher, eigentlich gehören sie auch zusammen für mich. Das Thema Zeit wird in Momo sehr ausführlich behandelt, denn eigentlich ist auch die Zeit eine Illusion. Zukunft, Vergangenheit und jetzt finden gleichzeitig statt und das haben Quantenphysiker auch schon herausgefunden. Zeit ist genau wie Geld eine Illusion, die uns in einer Realität gefangen hält, in der unser Wert darin bemessen wird, wie gut wir uns anpassen können und wie viel wir leisten. Diese Dimension, in der wir hier alle leben, ist nur eine von unendlich vielen Möglichkeiten. Und wir lassen uns auf diese Welt ein, wir identifizieren uns mit dieser Welt, weil wir keine andere kennen. Und in dem Moment, wo wir unsere inneren Kinder vergessen und nicht mal mehr wahrnehmen, dass die schweigen, ja, vielleicht werden manche von uns daraufhin dann depressiv und brauchen Medikamente oder vielleicht auch wütend oder es gibt verschiedene Symptome, die sich dann zeigen können, die über die Symptomtrigger des Kollektivs dann als Phänomene auftauchen und benannt werden mit psychopathologisierender Sprache oder versimplifizierender Sprache als Abnormalitäten hingestellt werden. Ja. Weil alles, was nicht funktioniert und was dem System nicht dienlich ist und nicht freiwillig die Lebensenergie in diese Krake hineingibt, ist halt ein Problem, weil es den Laden dann nicht so schnell laufen lässt. Ja, die Effektivität wird dadurch gelindert, geschmälert. Was aber, wenn all diese Menschen, die nicht einfach funktionieren können und merken, dass hier irgendwas nicht stimmt, wenn die gar nicht die Kranken sind, sondern die anderen, so wie Krishnamurti das gesagt hat. Es ist kein Zeichen von Gesundheit, sich an eine zutiefst kranke Gesellschaft anzupassen. Was hat er damit gemeint? Das klingt so wertend, ne? Krank. Ich glaube, dass er damit eine Art Abspaltung gemeint hat. Er hat damit eine Abspaltung gemeint von sich selbst, von seinem inneren Kind, von der eigenen Imaginationskraft. Auch eine fehlende Erfahrung darin, dass die eigene Fantasie gekoppelt an den eigenen freien Willen die Macht hat, die ganze Realität zu verändern. Und wenn wir Kommunikation beherrschen und Menschen über diese Dinge gar nicht mehr sprechen, weil sie so abgelenkt werden mit fremdbestimmten Filmen, mit eingegebener Wahrnehmung von Realität, mit einer Kognition, die sie von ihrem Geist trennt und somit auch von ihrer Seele. Wenn man die schamanische Hierarchie der Selbstwerdung sich anschaut, dann weiß man, dass das, was diese Realität uns verkauft, genau auf den Kopf gestellt wurde. Es ist nicht so, dass die Materie uns glücklich und zufrieden und macht und in Sicherheit wiegt. Das Ziel ist nicht, möglichst viel zu verdienen, mehr zu haben als andere und mehr Macht zu haben als andere, sondern du kannst erst dann aufgehen und Phantasialand neu bespielen, und zwar so, dass du mit deiner eigenen Wirkmacht darin ein Zuhause findest. Du kannst das nur, wenn du die wahrhaftige Hierarchie beachtest. Und die ist genau umgekehrt. Die Weltenseele steuert die individuelle Seele, die Seele steuert den Geist und der steuert die Materie, deinen Körper. Das ist damit gemeint mit dieser quantenphysikalischen Realität, dass wir alle über unseren Geist, über unsere Ausrichtung Realität steuern. Und die Menschen glauben, dass jemand, der etwas anderes sieht, Phänomene sehen kann, die andere nicht sehen kann und dann von manchen Ärzten vielleicht Psychopharmaka deswegen verschrieben bekommt, ja, dass dieser Mensch etwas sieht, was gar nicht da ist. Ja, oder etwas hört, was gar nicht da ist. Und natürlich, es gibt dann halt im Gehirn vielleicht irgendwelche Kurzschlüsse, ja, die nicht so ganz nach Regel laufen. Aber in Urvölkern werden Menschen, die zwischen den Dimensionen wandeln können und andere Dinge wahrnehmen als die Masse der Menschen, die werden geheiligt, die werden hoch geachtet für ihre Gaben. Menschen, die wie Bastian von einer Dimension in die nächste reisen können, von der Vergangenheit in die Zukunft reisen können, das sind Schamanen. Die sehen, auch wenn sie dich ansehen, dein Energiefeld, die sehen, wo die Störmuster sind. Die heilen nicht die Symptome im Körper, sondern die heilen die Frequenzen. Denn krank wird der Körper nur, wenn die Frequenz im Energiefeld gestört ist. Und Schamanen können das sehen. Christus war auch so jemand, der hat das gesehen. Christus hat uns auch nicht das beigebracht, was viele Leute glauben, was in der Bibel steht, sondern Christus hat uns andere Dinge beigebracht, die aber aus der Bibel rausgelöscht wurden, die irgendwo in der Wüste vergraben wurden. Maria Magdalena hat Wissen festgehalten oder Menschen, die mit ihr zu tun hatten. Maria Magdalena und Christus waren eins, die haben zusammengehört, die Weiblichkeit und die Männlichkeit. Die haben höheres Wissen kanalisiert. Das, was man den Menschen erzählt, die durch Religion alle geeicht und auf Linie gehalten werden, ob das jetzt diese oder eine andere Religion ist, spielt eigentlich keine Rolle. Es geht immer um Machthierarchien und um Geschichten, die dir erzählt werden, damit du glaubst, Gott sei außerhalb von dir. In meiner Wirklichkeit bedeutet das, wenn Christus zurückkommt, wie die Prophezeiung das sagt, nicht, dass da irgendjemand aus den Wolken hinabsteigt, sondern das bedeutet, dass das Bewusstsein in unsere Herzen zurückkehrt. Das ist damit gemeint. Es ist eine Allegorie. Es geht um ein Bewusstsein, das wir in unserem Herzen tragen, wenn alle Seelenanteile, die verloren gegangen sind, durch die Brutalität dieses Systems oder auch durch das, was wir an Trauma geerbt haben von unseren Vorvätern und Vormüttern, Urmüttern, wenn das, was da in uns Blockaden verursacht, Überreizungen verursacht, die dann dazu führen, dass wir in Reaktionsmodi kommen, die da in diesem System bespielt werden mit Vermeidungsangeboten, die uns süchtig machen, die uns abhängig machen, in Beziehungen, in der Art und Weise, wie wir unser Überleben generieren, wie wir uns diesem Konstrukt anpassen, was auch bedeutet, dass wir unsere Empfängnisfähigkeit runterdimmen müssen, damit wir funktionieren können da drin. Unsere inneren Kinder werden da drin zum Schweigen gebracht. Das Symbol für die Seele ist im Schamanismus der Kolibri. Dieses System sperrt die Kolibris in Käfige ein. Und kaum jemand von uns hat eine Momo, die sich mit uns an den Tisch setzt und unseren schweigenden Kolibri wieder zum Singen bringt. Und viele Menschen fangen langsam an zu verstehen, was eigentlich dieses System in ihnen bewirkt. Warum fangen Menschen an, das langsam zu verstehen? Alles, was in den letzten Jahren hier an Agenda ausgespielt wurde und vielleicht auch noch ausgespielt werden soll, ist für mich ein fertig ausformuliertes Skript, das über einen langen Zeitraum hinweg implementiert wird in die Systemik. Man hat lange geforscht am Menschen, am Bewusstsein des Menschen, im Individuum, aber auch im Kollektiv. Und diese Forschung beinhaltet auch den menschlichen Energiekörper und die Reaktionsmodi, die zum Beispiel durch bewusst induzierte Traumatisierung angehen beim Menschen. Man hat herausgefunden, wie man das Kollektiv runterdimmen kann im Bewusstsein und wie man dem Kollektiv eingeben kann, die eigene Fantasie und die innere Welt nicht mehr wichtig zu nehmen, der gar keinen Raum mehr zu geben. Man hat bestimmt, was Beziehung zu sein hat, ja, wie Mann und Frau miteinander umzugehen haben, damit sie innerhalb des Systems Lebensenergie in die Maschine hineintun, um Geld daraus zu generieren. Und das beherrscht Beziehungen. Dieses ganze Thema beherrscht Beziehungen. Viele Menschen sind gar nicht freiwillig mehr zusammen. Die sind gar nicht auf Seelenebene zusammen, sondern nur für das Konstrukt und für die Vermeidung. Für die Vermeidung von Schmerz, um nicht allein sein zu müssen, um sich dem Gemorg in sich selbst nicht widmen zu müssen. Ganz Familienstrukturen sind so aufgebaut und es wird auch vorausgesetzt, dass Kinder, die mehr sehen als das und mehr leben wollen als das und vielleicht auch im Widerstand gegen dieses runtergedimmte Lebensgefühl sind und vielleicht auch Symptome entwickeln, ja, Symptomträger der Familie und dann auch später der Gesellschaft werden. Man zeigt mit dem Finger auf die und sagt, was gehst du hier in den Widerstand? Mit dir stimmt was nicht. So, komm mal wieder runter, reiß dich mal zusammen, ja, die ganzen hochsensiblen Gehirne, die hier schon inkarniert sind auf der Erde. Die kennen das aus ihrer Familie, aus ihrer Kindheit, dass man ihnen gesagt hat, ja, sei mal nicht so empfindlich und reiß dich mal zusammen. Wie vielen Jungs hat man das gesagt, die irgendwann sich ergeben mussten, und ihre Gefühle fortan verdrängt haben. Und dann auch eine Ablehnung im Außen entwickelt haben gegen das Weibliche. Weil jeder Mensch, der dir begegnet und dir spiegelt, was du selbst nicht mehr fühlen willst, wird von dir abgelehnt, wenn du glaubst, dass du dafür abgelehnt wirst, dass du das fühlst. Wenn du nie was anderes gelernt hast als das, dass man dich ablehnt dafür, dass du Gefühle hast, dass du vielleicht Wahrnehmungen hast, die abgestumpfte Menschen in deiner Umgebung nicht mehr haben, dann bist du das Problem für diese Leute, weil du bringst die Ordnung durcheinander. Was hat Momo gemacht, um zu Meister Hora zu kommen? Was hat die Schildkröte, das Krafttier Schildkröte, ihr gesagt, als sie in der Niemandsgasse ankam? Geh rückwärts und geh langsam. Je mehr du dich verfolgt fühlst, je mehr das System dich unter Druck setzt, je mehr Angst du bekommst, dadurch, dass die grauen Männer dich verfolgen und dich zurück in diese lineare Zeit, in dieses Konstrukt hineinziehen wollen oder zum Schweigen bringen wollen, weil du einfach nicht unter Kontrolle zu bringen bist. Mit der Liebe in deinem Herzen, mit deiner Schwingungsfähigkeit, die einfach das Gegenteil von dem beweist, was man den Menschen erzählt. Alleine nur die Präsenz eines Menschen, der das Christusbewusstsein in sich gefunden hat, ist schon die Gefahr für das System. Schwingung ist alles, Frequenz ist alles. Manchmal erkennt die gute große Macht, die uns unser Leben hier geschenkt hat, damit wir dieses wundervolle Leben nutzen dürfen, um auf Seelenebene Erfahrung zu machen und zu wachsen. Damit wir dieses Leben nutzen können, um Fehler zu machen und daraus zu lernen und unser Bewusstsein zu schärfen und immer tiefer hineinzukommen in unsere Liebesfähigkeit. Manchmal schickt uns Gott, wenn man es denn so nennen will, oder die große Liebe, die alles Leben erschafft und das große Lichtnetz zusammenhält, diese Kraft, die große Fantasie, die göttliche Fantasie, die uns erschaffen hat, manchmal schickt die uns Menschen, die uns ein Spiegel sein können. Manchmal bringt die auch weibliche und männliche Anteile zusammen, damit in der Beziehung geklärt werden kann, was im Inneren noch in Unordnung ist. Nicht bezogen auf das System, sondern bezogen auf universelle Gesetze in Unordnung ist. Das Männliche und das Weibliche sind zwei Gegenpole, die zusammengehören. Die Aufgabe der Frau ist eine andere als die Aufgabe des Mannes. Das gilt für Beziehungen wie auch für innere Prozesse, weil wir alle haben auch das Männliche und Weibliche in uns, den Verstand und das Gefühl. Wenn unsere inneren Kinder zum Schweigen gebracht wurden und nie zu Wort kommen in unseren Lebensentscheidungen, weil wir als erwachsene Menschen nicht dafür die Verantwortung übernehmen, die zu heilen, dann wird der Mangel, den die inneren Kinder erlebt haben auf emotionaler Ebene, unser ganzes Leben beherrschen und uns in Abhängigkeiten hineinbringen. Und wenn wir das, was wir dann leben, für Normalität halten, für die einzig wahre Realität, die wir mit unserer Lebensenergie weiter aufrechterhalten müssen, dann sind wir Sklaven der Verdrängungen geworden und dann sind wir von uns selbst entfremdet. Weil der Schmerz des inneren Kindes ist nicht dazu da, uns einzureden, dass wir nur dann erwachsen sind, wenn wir den nicht mehr zulassen und wenn wir ein Konstrukt um uns herum erschaffen, mit anderen vielleicht sogar gemeinsam, das uns davon ablenkt, diesen Schmerz zu spüren, sondern dieser Schmerz ist dazu da, uns in die Isolation mit uns selbst zu bringen, um unsere wahre Essenz in diesem Schmerz finden zu können. Den Gmorg in uns zu Wort kommen zu lassen. Warum ist der wütend? Warum fühlt er sich ungerecht behandelt? Was ist das Bedürfnis dahinter dieser Kreatur? Da gibt es ja auch mittlerweile ganz interessante spirituelle Theorien zu, ja. Zum Beispiel die Dämonen in uns zu füttern. Ja, der Dämon, der das Vakuum in uns besetzt, wenn Seelenanteile von uns sich verabschieden, weil sie den Schmerz nicht aushalten, weil uns nie jemand darin hält. Wenn es nie jemand gezeigt hat in der Kindheit, wie wir diesen Schmerz in uns selbst halten, damit wir verstehen, was seine Botschaft ist und das Bedürfnis dahinter entdecken. Denn wenn wir das entdecken, finden wir unseren eigenen Weg. Unser inneres Bedürfnis zeigt uns den Weg nach Phantasialand. Unser inneres Bedürfnis ist der Kompass zum Elfenbeinturm. Der Kompass zu unserer Unschuld. Diese ganze Scham, dieses ganze Thema, was wir vermeiden, ja, wofür wir uns verstecken wollen vor anderen, ja, weil wir immer im Außen beigebracht bekommen, dass wir immer perfekt sein müssen, ja, dass wir im Vergleich zu anderen Menschen besser sein müssen. Das ist alles eine Illusion. Und hier wirken so viele verschiedene Layer auf unser Bewusstsein, die auch was mit unserem transgenerativen Trauma zu tun haben. Wir wiederholen Geschichten, die vielleicht jemand 5 Generationen zurück erlebt hat, wo irgendeine Ungerechtigkeit passiert ist, die nie sich auflösen konnte. Und das sitzt in unserem Energiefeld, das sitzt in unseren Zellen drin, in unserem Fasziengewebe. Das wird nicht weggehen, indem wir das weiter verdrängen. Das geht erst weg, indem wir uns das wieder bewusst machen, indem wir uns den Raum dafür nehmen, indem wir uns vor den Käfig setzen, in dem der kleine Seelenvogel sitzt und nicht mehr singt. Viele Menschen haben nur Leute um sich herum, die ihre Käfige in irgendeine Kammer einsperren und den Schlüssel wegsperren. Irgendwo im Garten vergraben, wo ihn möglichst niemand finden kann. Und sie wissen nicht mal, dass sie ihn vergraben haben. Das liegt alles so weit zurück, dass sie sich nicht mal dran erinnern können. Und dann macht man sich gemeinsame Pläne und bespielt die Welt da draußen, diese ganze Matrix, und macht da so seine Verträge mit dem einen und der anderen und meint, das wäre Realität. Und manche halten das sogar für Liebe. Weil sie sich ja selber gar nicht kennen da drin. Sie kennen nicht diesen wilden Hund in sich, der einfach irgendwann mal ausgesetzt wurde, weil niemand ihn haben wollte. Das ungemütliche Gefühl. Den kennen sie nicht. Sie kennen die Höhle nicht, in der der Tag ein, Tag aus in jeder Nacht hausen muss, weil ihn keiner bei sich haben will. Den kennt keiner. Alle haben Angst vor seinen fletschenden Zähnen, weil ihn niemand verraten hat, dass der eigentlich gar nicht das Problem ist. Das Problem ist die Angst vor dem. Die Angst vor der Dunkelheit, die Angst vor der Welt, die ganz anders ist, als wir glauben, sie kontrollieren zu können in dieser Dimension hier. Was, wenn wir alle hier eigentlich hergekommen sind, um den Himmel auf Erden zu erschaffen? Mit unserem Bewusstsein, mit unseren Entscheidungen, die die Realität beeinflussen. Quantenphysikalisch ist alles längst bewiesen. Aber wenn wir das gar nicht für möglich halten und unser Verstand uns von unserem Geist trennt und der wiederum in einer reduzierten Wahrnehmung von Wirklichkeit festhängt, die in uns hineingegeben wurde, die haben wir ja nicht mal alle selber bestimmt. Wir sind einfach in diese Welt hier reingeboren worden und haben geglaubt, dass das Geld existiert. Das existiert ja nicht mal. Ist eine riesengroße kollektive Psychose. Dieses Geld gibt es nicht mal auf der realen, materiellen Ebene. Vielleicht kannst du noch Geld vom Bankkonto abheben, ja, und hast vielleicht jetzt noch Bargeld in der Hand. Wenn sie die digitale ID einführen und das digitale Geld und das Bargeld abschaffen, dann gibt es nicht mal mehr das. Hier hat jemand gerade auf dem Baugerüst was runtergeschmissen von meinem Fenster. Am Wochenende arbeiten die sogar. Vor meinem Fenster ist gerade ein Schleier. Ich sehe den Baum vor meiner Tür nur noch verschleiert. Wenn man jetzt diesen Schleier, dieses Netz, das da jetzt an diesem Baugerüst hängt von meinem Fenster, wenn man da jetzt mit einer bestimmten Technologie schaffen würde, dass da von drinnen ein Film läuft, ja, irgendwas daran projiziert. Und wenn man das schaffen würde, die Leiter davor irgendwie auch auszublenden. Und ich würde aus dem Fenster gucken und würde diesen Film jetzt sehen. Vielleicht wäre die ganze Straße genauso, wie ich sie gestern auch schon gesehen habe. Bis auf ein paar Kleinigkeiten, die sich verändert haben, nämlich dass die Seele da drin fehlt. Es ist nur projiziert. Selbst wenn Sie ein Foto nehmen würden, ja, wo das Licht natürlich drauf fällt, alle die ganzen Dinge ganz genauso sind wie sonst auch, ohne das Gerüst und dieses Netz davor, ja. Selbst wenn Sie ein Foto davon gemacht hätten, bevor das Gerüst hier aufgebaut wurde und Sie projizieren an dieses Netz, was da jetzt da dran hängt, dieses Foto, es wäre trotzdem anders als die Wirklichkeit, die ich sehen würde, wenn dieses Netz da nicht halten, hängen würde. Warum? Weil die Wirklichkeit beseelt ist und das Foto davon nicht. Es ist festgefroren. Im Moment, in dem es geschossen wurde. Es ist nicht die Wirklichkeit. Es ist eine Projektion davon. Eine Reduktion. Nämlich das, was die Kamera sehen kann. Aber die kann nur das Visuelle wahrnehmen und festhalten. Die kann nicht das Beseelte da drin, die Energie da drin, die immer in Bewegung ist, die immer in Resonanz ist. Die kann nur diesen einen Moment festhalten. Und ein guter Fotograf wird das vielleicht sogar schaffen, das Beseelte darin auch festzuhalten. Aber nur für diesen einen Augenblick. Nicht bis in alle Ewigkeit. Schaue ich auf das Bild. Und heute, wir wissen alle, kann man Bilder auch manipulieren, selbst bewegte Bilder, ist gar kein Problem mehr. Man kann Stimmen manipulieren, man kann alles in der Retorte erneut erzeugen, was es schon mal gegeben hat. Und man kann Menschen Dinge sagen lassen, die sie in Wirklichkeit nie sagen würden. Man kann eine Illusion erzeugen durch diese Bildschirme, in die wir da reinschauen. Unsere Sicht auf die Welt hat ganz viel damit zu tun, wie unser Gehirn die Bilder übersetzt, die an uns herangetragen werden, durch unsere Sinne, durch unseren Sinn sehen zu können. Genauso wie die anderen Sinne. Unsere Wahrnehmung von Realität hat ganz viel damit zu tun, wie unser Gehirn das, was wir sinnlich wahrnehmen, übersetzt, deutet. Wir haben ja auch so einen kleinen Computer da oben drin. Aber der kann nur etwas deuten, was er schon in irgendeiner Art und Weise mal verstanden hat. Was er noch nicht verstanden hat, was er noch nicht wahrgenommen hat, ja. Wenn er Phantasialand noch nie gesehen hat, dann wird er das nie erkennen können, selbst wenn es direkt vor seiner Nase klebt. Was die Quantenphysik auch bewiesen hat, ist, dass mehrere Dimensionen gleichzeitig existieren. Wir sehen sie nur nicht. Wir sind alle darauf programmiert, diese Dimension mit unserer Lebensenergie zu bespielen. Und wenn du nichts mehr fühlst, hast du keine Energie mehr. Dann musst du andere Menschen belügen, damit sie dir ihre Lebensenergie geben. Und davon lebt das ganze System. Wenn Menschen immer mehr abstumpfen und immer mehr fremdbestimmt die Wirklichkeit wahrnehmen und in dem wenigen Zeitraum, den sie noch haben in ihrem Alltag, sich komplett fremd bespielen lassen mit fremder Suggestion über Bildschirme, können sie keine natürliche Energie mehr produzieren. Dann werden sie immer hungriger, dann wird der Mangel in ihnen immer größer auf Seelenebene. Woher soll dann das Leben noch kommen? Es generiert sich ja nicht mehr aus uns heraus. Dann breitet sich das Nichts immer weiter aus. Das ist das, was Michael Ende gemeint hat. Ich glaube sogar, dass er wusste, was sie vorhaben. Ich glaube, dass das damals, als er diese Bücher geschrieben hat, alles schon ausformuliert war. Dafür kann man mich vielleicht in 10 Jahren in irgendeine Psychiatrie einstecken und mir sagen, dass ich ja, psychotisch bin, was auch immer, weil ich das glaube. Das wird mir aber mein Wissen auf spiritueller Ebene nicht mehr nehmen können, selbst wenn sie mich dafür einsperren. Weil ich mittlerweile weiß, wie ich nach Phantasialand komme. Du kannst meinen Körper irgendwo einsperren, ich werde trotzdem wundervolle Welten bereisen können. Und deswegen sind Menschen wie ich dem System auch gefährlich, weil ich das weitersagen kann. Ich kann es anderen Menschen erzählen. Ich kann andere Menschen darauf hinweisen, dass sie nur nach innen schauen müssen, dass Christus keine Figur ist, die für unser aller Sünden gestorben ist, sodass wir weiterhin irgendeinen Scheiß bauen können, ja, mit anderen Menschen und dann nur einmal zum Pfaffen laufen müssen, beichten und dann hat sich die Sache erledigt. Nee, 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 nee. Das hat Christus so nie gemeint. Hundertprozentig nicht. Ich bin auch nicht allwissend, aber ich bin Christus begegnet. Ich hatte mein Erlebnis mit ihm. Ich weiß, dass es ihn gibt. Und ich wusste auch immer, dass das, was in der Bibel steht, irgendwo nicht stimmt. Vor allem das, was im Alten Testament steht. Für mich war schon als Kind, und ich bin da sehr früh mit in Berührung gekommen, weil ich aus einer Familie komme, wo das nun mal Thema ist, aber auch eben diese Verlogenheit ein großes Thema ist, die damit einhergeht, dass Religion genutzt wird, um die Visualisationskräfte der Menschen zu okkupieren. Aber die Gnostiker, ja, die alten Bücher gefunden haben, ja, von Maria Magdalena und anderen, Thomas zum Beispiel, diese Bücher, die haben es nicht in die Bibel geschafft. Warum wohl? Weil Zensur nichts Neues ist. Christus hat eigentlich was ganz anderes gelehrt. Das, was er mit Sünde gemeint hat, war die Abspaltung von sich selbst und die Entscheidung, die du aus dem Wesen heraus triffst, das abgespalten ist von seiner eigenen Seele, das den Gesang seines eigenen Kolibri nicht mehr hören kann. Dass eine Realität bespielt, die fremdbestimmt ist. Das ist die Sünde. Christus hat auch davon gesprochen, dass die Menschen keine Religionen erschaffen sollen und auch schon gar nicht irgendeiner Religion und irgendeinem Führer folgen sollen. Die sollen nach innen lauschen, die sollen den Kontakt in sich selbst zu Gott herstellen, denn die Wahrheit liegt in ihnen selbst. Die sollen ihre eigenen inneren Bilder bereisen, keine fremdbestimmten Bilder adaptieren und das auch noch für Wirklichkeit halten. Diese Wirklichkeit wird nur deswegen weiter zusammengehalten, weil so viele Leute an sie glauben. Würden sich die Menschen für die andere Wirklichkeit in ihrem Inneren öffnen und sich mal Zeit nehmen für ihren kleinen Vogel im Käfig, dann würde sich alles andere in Luft auflösen, inklusive der ganzen Beziehungen, die nur auf Abhängigkeit beruhen, gar nicht auf Liebe und Freiheit. Weil all diese Menschen, die in Abhängigkeit leben, dem Leben nicht vertrauen, sich selbst nicht vertrauen, weil sie sich selbst gar nicht kennen, weil sie ihr inneres Kind von sich abgespalten haben. Von den inneren Kindern ist auch die Rede in der Bibel. Die großen Schriftsteller, die haben davon gesprochen, Goethe hat davon gesprochen, vom inneren Kind. C.G. Jung hat davon gesprochen. All jene, die Psychologie benutzen, um alles auf ein Regelwerk herunter zu reduzieren, das Menschen katalogisieren kann, ja, die sind nicht mit Gott. Die sind nicht mit den universellen Gesetzen. Die haben ein Konstrukt erschaffen, das ihnen ermöglicht, diejenigen zu pathologisieren, die die Wahrheit erkennen, die hinter den Vorhang schauen können, die die Wirklichkeit in allem, was ist, auf Frequenzebene noch spüren können, die noch nicht so abgespalten sind. Nochmal zurück zu dem Schmerz. Ich habe heute Morgen mit einer ganz lieben Freundin darüber gesprochen. Wir haben ein ähnliches Schicksal. Und wir haben uns heute darüber unterhalten, dass das innere Kind unterschiedlichen, wie soll ich das beschreiben? Das innere Kind kann unterschiedlich stark von der Traumatisierung betroffen sein. Warum auch immer das so ist, dass manche Seelen in Familien hineingeboren werden, die zum Beispiel zum Symptomträger werden, ja. Und durch den Schmerz, den sie nicht verdrängen können, auf ihren eigenen Weg gebracht werden. Im Gegensatz zu den anderen in der Familie oder im direkten Umfeld, die das können, die das verdrängen können und funktionieren können. Es gibt Menschen, die können das nicht. Ich glaube, dass Hochsensibilität eben auch was damit zu tun hat, dass die Seele der Menschen, die sich dafür entscheiden, das nicht zu können, und die andere Dimension, in die sie hier wieder hineinbeben wollen oder die Tore dafür öffnen wollen, dafür hierher gekommen sind, dass die eine andere Qualität mitbringen. Warum auch immer das so ist, vielleicht haben sie einfach schon öfter gelebt als andere Menschen, aber das ist auch alles dann nur Vermutung so. Was unterscheidet Menschen, die den Fehler in der Matrix spüren können? Ja, die Frequenzen in anderen Menschen wahrnehmen können und die, die es nicht können, die abgestumpft sind und super, scheinbar super damit leben können, dass sie es sind. Die auch, bezogen jetzt zum Beispiel auf diese narzisstische Geschichte, bewusst andere manipulieren. Das ist ja so das Thema, was mich im letzten Jahr total beschäftigt hat. Ne? Weil ich halt die Seelenebene bei anderen Menschen spüre und damit in den Kontakt gehe und immer vom Guten ausgehe im Gegenüber. Aber es gibt eben auch die andere Ebene, die Persönlichkeit, die der Muster adaptiert hat, auch in der Kommunikation und die eben diese Lebensenergie anderen Menschen durch Unwahrheit oder Verschweigen von wichtigen Tatsachen sich die Lebensenergie, die Widmung anderer Menschen ergaunern, weil sie selber in ihrer Abgespaltenheit diese Lebensenergie nicht mehr produzieren können, weil sie entfremdet sind von ihren Gefühlen und ihrer eigenen Seele. So. Was unterscheidet uns? Ich glaube, darüber habe ich mich eben auch unterhalten mit meiner Freundin. Die Nazis haben ja Versuche gemacht mit ganz kleinen Kindern, indem sie auf existenzieller, also auf materieller Ebene diesen Kindern alles gegeben haben, was die Kinder brauchten. Aber emotionale Widmung komplett entzogen haben. Diese Kinder isoliert haben und die sind alle gestorben. Der Mensch braucht Kontakt auf Seelenebene. Und Kinder brauchen eine Emotionsbrücke. Die brauchen Eltern, die sie halten in ihrem Gefühl, in ihrer Wahrnehmung von Dasein. Ja, weil das alles neu ist für die Seele. Die kommt hier in so einem kleinen Körper auf die Welt und muss lernen, sich in der Reaktion auf die Welt im Außen zu regulieren. Und wenn da keiner ist, der dem Kind das beibringt und das seelisch hält und die Seele achtet, auf Augenhöhe, dann lernt ein Kind das nicht und findet keinen Spiegel im Außen. Kann sich nicht im Außen spiegeln und kann somit eben auch nicht in die Entwicklung dessen kommen, wahrzunehmen, dass es unabhängig von anderen existiert. Ja, es gibt ja gewisse Entwicklungsschritte, die hat ja der Freud auch erforscht, aber die Schamanen, die wussten das alles schon vorher, der hat das alles nur in seine eigene Sprache gebracht und dann als sein eigenes verkauft, wie so viele Männer das in der Geschichte zuvor auch schon gemacht haben. Ja, zum Beispiel der Hellinger hat auch behauptet, er hätte Familienaufstellungen erfunden, was für ein Quatsch. Die hat er nicht erfunden, der hat das nur in eine eigene Sprache, der hat ihm nur einen eigenen Mantel gegeben und das als sein eigenes verkauft. Das ist Urwissen, was längst schon von anderen erforscht worden ist, auch praktisch längst schon erforscht worden ist. Was unterscheidet die Menschen, die zwischen den Zeilen lesen können, die in Energiefeldern lesen können, in anderen Menschen, von denen, die nur die Oberfläche sehen und unbewusst das Nichts von einem zum nächsten tragen, indem sie Schmerz in Menschen verursachen und Schock in Menschen verursachen, weil sie so unempathisch mit anderen umgehen. Und so ziehen sich die inneren Kinder immer weiter zurück und gehen Seelenanteile irgendwann verloren, ja, in der sozialen Traumatisierung. Es unterscheidet sie, dass sie von Anfang an isoliert waren und trotzdem überlebt haben. Dass sie von Anfang an im Christusbewusstsein waren. Egal wie viel man sie geschlagen hat, egal wie viel man sie vernachlässigt hat, emotional, alleine gelassen hat, irgendwo gelassen hat, wo sie nicht geborgen waren. Sie rumgereicht hat von einem zum nächsten, wo nie wirklich eine tiefe Seelenkommunikation möglich war. Kinder, die das erlebt haben und das emotional überlebt haben, haben gelernt, mit sich allein zu sein und das zu akzeptieren. Vielleicht mussten sie später erstmal wieder lernen, ihre soziale Phobie, die damit dann ganz oft einhergeht, ja, dass man halt in der eigenen Stille ankommt. Das macht einen natürlich dann auch überempfindlich gegen den Lärm der Welt, so. Da muss man das vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt mit irgendwelchen Mittelchen vielleicht sogar auch lernen, sich wieder auf andere Menschen einzulassen. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum so viele Leute Drogen nehmen oder anderweitig halt abhängig werden, weil sie sonst gar nicht schaffen würden, ihr überdrehtes Nervensystem in Resonanz auf die Kälte da draußen zu regulieren. Ja, dieses System ist ja so hart und braucht uns auch hart, damit wir da drin funktionieren können. Und viele Menschen würden das ohne diese Hilfsmittelchen gar nicht schaffen, so hart zu sein, sich so abzuspalten. Die würden immer sofort ins Fühlen dessen kommen, was ihre Seele wahrnimmt, ihr inneres Kind. Da würde sich etwas in ihnen total gegen wehren. Die wären immer im Widerstand dagegen. Auch die ganzen ungemütlichen Gefühle nicht fühlen zu wollen, die müssen ja dann irgendwo hingedrückt werden. Und dazu braucht es dann eben manchmal auch Hilfsmittelchen, damit man eben diese 9-to-5-Nummer auch durchziehen kann. Aber das ist der Unterschied. Viele kommen jetzt erst dahin, ja? Die merken jetzt erst was, oh, da gibt's ja den Gmorg, ja, wenn ich jetzt bestimmte Dinge in meinem Leben anders entscheiden würde und mal zulassen würde, dass vielleicht meine Realität sich verändert, ja, vielleicht nach Phantasialand mal gucken und mal was mitbringen in diese Dimension und Dinge mal so wandeln, dass meine Seele vielleicht auch mal zu Wort kommt, ja. Die merken, oha, ja, da, oh, da ist auf einmal die Dunkelheit, da ist auf einmal der freie Fall, ja. Das war vorher nie ein Thema. Ja, weil die Isolation vorher noch nie ein Thema war, weil sie vorher noch nie alleine waren. Und viele Menschen lernen das erst jetzt. Und deswegen gab es auch in der Corona-Zeit so viele Symptomatik, ja, so viele Symptomatiken, so viele Menschen, die auch schwer depressiv geworden sind und manche haben sich sogar das Leben genommen, weil sie mit dieser Isolation nicht mehr zurechtgekommen sind. Weil das traumatisierend war für viele Menschen. Und ihre inneren Kinder, die schon so lange schweigen, die Schippe obendrauf haben die einfach nicht mehr ertragen, haben die nicht, das hat nicht funktioniert. Die konnten danach nicht einfach weiter existieren, so als wäre nichts gewesen. Ja, oder halt Dinge, die passiert sind, dass die ältere Generation alleine sterben musste, zum Beispiel, und dass man da auch in den Lauf der Dinge eingegriffen hat, wie er eigentlich natürlich wäre nach Naturgesetz, dass die jüngere Generation eben einen Menschen auch begleiten, wenn der auf die andere Seite geht. Das ist ein universelles Gesetz, das einzuhalten ist, wenn man den Frieden bewahren will, ja, in der Familie. Da ist sehr, sehr viel Unfrieden gestiftet worden, sehr, sehr viel Leid reingegeben worden in Familien auch dadurch. Und eben auch Schuld und Scham in jene, die das ermöglicht haben. Die ermöglicht haben, dass in andere Leute Familien solche Ungerechtigkeiten einfach wie so ein Damoklesschwert da reinging, wie eine Guillotine. Nee, darfst nicht bei deinem Papa oder bei deiner Mama sein, wenn sie stirbt. Das ist verboten. Obwohl das rein logisch überhaupt keinen Sinn ergeben hat, weil die Menschen sind ja eh gestorben. Warum soll man sie dann noch von der Krankheit schützen? Ist doch Blödsinn. Aber auch da, dass so vieles eigentlich was angeordnet wurde, was eigentlich gegen jede Logik war. Das ist ja auch eine Art, das muss ich wieder auf mein Wording aufpassen, damit man es mir nicht wieder irgendwie als Hetze auslegt, aber das ist ja alles erforscht worden, was Menschen machen, wenn man sie dazu bringt, Dinge zu tun, die eigentlich gegen ihre eigene Logik gehen, was das mit ihnen selber macht. Das produziert Abspaltung in Menschen. Und ja, es gibt Leute, die glauben, dass das absichtlich so passiert ist. Aber letztlich ist das auch egal, ob ich das jetzt glaube oder nicht, weil die Schäden, die dadurch entstanden sind, sind ja trotzdem da. Man kann sich jetzt an mir festhalten und sagen, die Lina hat sie nicht mehr alle, ja, die hat ein bisschen so viel die unendliche Geschichte gelesen, ja. Letztlich ist es aber egal, weil mit dem Schaden müssen wir jetzt alle umgehen. Und es wäre auch klug, dafür zu sorgen, dass sowas nie nochmal passiert, denn wenn es nochmal passiert, wird nur noch mehr Schaden entstehen. Und wenn wir uns anschauen, wie in diesem System Lebensenergie dadurch generiert wurde, aka Geld, Geld ist nämlich nichts anderes als Lebensenergie. Da erinnere ich wieder an Momo, die grauen Herren, die da von einem zum nächsten gehen und mit ihren Stiften auf die Spiegel schreiben, Geld ist, Zeit ist Geld. Ja. Um diese Abspaltung zu produzieren in den Menschen, dass sie gar nicht mehr in ihrer eigenen Lebenszeit verankert sind, in ihrer eigenen Seele verankert sind, in ihrer Wahrnehmung von Wirklichkeit, im Kontakt mit anderen, was sie nämlich eigentlich brauchen. Das ist nämlich die eigentliche Währung hier. Dass wir Energie austauschen, und zwar beseelte Energie, dass wir die kindliche Kaiserin jeden Tag wieder neu beim Namen nennen. Und dass das Wundervolle daran ist, dass jeder einen anderen Namen für sie hat. Und dass wir voneinander lernen könnten, auf Seelenebene, dass wir uns begegnen könnten, dass wenn wir wirklich männliche und weibliche Energie zusammenbringen und wirkliche Intimität erzeugen, alle aufwachen könnten aus diesem Albtraum. Dafür braucht es Frauen und Männer. Und zwar nicht im Krieg gegeneinander, sondern im Frieden miteinander und in höchster Hochachtung voreinander. Und genau das ist zerstört worden. Und deswegen sehe ich das auch so kritisch, wenn eine ganze Gesellschaft darauf getrimmt wird, sich einreden zu lassen, dass es weder das eine noch das andere wirklich gebe und das nur fluent sei, ja? Also, dass du mit einem männlichen oder einem weiblichen Gehirn auf die Erde kommst und glaubst, dass nur durch die Änderung deiner äußeren Merkmale dein Gehirn veränderbar wäre. Die Entscheidung deiner Seele, in dem einen oder anderen wiedergeboren zu werden, veränderbar wäre. Ja, weil Materie flüssig ist. Auf eine Art und Weise ist Materie flüssig, weil wir selber bestimmen, was Realität ist. Dadurch bestimmen wir auch die Realität. Das ist höheres, uraltes Wissen. Aber wenn wir das übertreiben und nicht mehr in uns verankern können, in dem, was wir sind, oder uns ganz bewusst für dieses Leben dann entscheiden, anders sein zu wollen, weil unsere Seele, warum auch immer sie das so entscheidet, lieber in dem anderen sein will. Okay. Aber heute so, morgen so, erzeugt nur Verwirrung. Und wenn wir das mit unseren Kindern schon machen, so dass sie gar nicht erst groß werden können, ohne sich überhaupt erst mal in ihrer eigenen Materie verankern zu können, dann erzeugen wir ein Feld, in dem sich niemand mehr auf irgendwas beziehen kann. In seiner eigenen Existenz. Vor allem eben in der Kommunikation mit anderen Menschen. Was bewirkt das? Es bewirkt Isolation. Wenn wir uns nicht mal einig werden können auf eine gemeinsame Wirklichkeit, weil der eine glaubt, das ist so, der andere glaubt, das ist so, und was auch immer dann dazu führt, dass Menschen bestimmte Geschichten mehr glauben als andere und sich irgendeinem Lager anschließen. Das bewirkt einfach nur, dass die verschiedenen Lager sich selbst verkennen als Gegner. Und dann können wir nicht mehr alle gemeinsam Wirklichkeit so bespielen, dass sie den Naturgesetzen entspricht. Wenn wir uns die Natur anschauen, das läuft alles wie am Schnürchen nach gewissen Gesetzmäßigkeiten. Das Problem geht da los, wo wir den freien Willen haben. Wir Menschen haben ja den freien Willen. Aber den haben wir halt nur, wenn wir auch Bewusstsein haben. Und wenn wir unsere inneren Kinder nicht befreien, bleiben wir ein Leben lang infantil. Dann suchen wir ein Leben lang nach elterlichen Figuren, die uns sagen, was wir in bestimmten Krisen, die in uns hineingegeben werden durch die Projektionsfläche, ja, durch die Bildschirme, was wir dann wie zu tun haben. Dann haben wir schon gar keinen freien Willen mehr. Wenn wir die Wirklichkeit nicht wahrnehmen, wie sie wirklich ist, sondern immer mit unserer Wahrnehmung am Bildschirm kleben, ja, der eigentlich zwischen uns und der Wirklichkeit ist. Hinter diesem Bildschirm, wenn du dein Handy in die Hand nimmst oder auf deinen Computer guckst, hinter dem Bildschirm ist doch gar nichts. Das ist alles nur da drin, in einer künstlich erschaffenen Welt. Aber ist die beseelt? Sind die KI-generierten Bilder und Filme mit den künstlich erzeugten Stimmen und künstlich erzeugten Gesichtern, ist das beseelt? Wenn du ein Bild von dir selber machst mit der KI, dann entspricht das vielleicht der Physiognomie deines Gesichtes, aber ist das eine Abbildung von dir? Erkennst du dich da drin wieder? Ich habe das noch nicht von mir gemacht, aber ich habe Bilder von Menschen gesehen, die das von sich erzeugt haben. Und ich kann nur sagen, da ist nichts von der Seele drin, die ich sehe in diesen Menschen, die ich sehe Energien in Menschen. Ich kann das, weil ich mir das bewahrt habe, weil ich darum gekämpft habe, dass meine Seele noch in die Welt schauen kann und in andere hineinschauen kann. Ich gehe damit in Kontakt. Was ich in den letzten Jahren gelernt habe, das ist mir bewusst geworden, ich gehe in Kontakt mit der Seele in anderen Menschen. Und das ist eine existierende Kommunikation, die vielleicht manchmal sogar diesen Leuten in dem Moment dann auch bewusst wird, obwohl manche von denen dann auch Angst davor bekommen, weil sie da die verstandesmäßige Kontrolle nicht drüber haben und das komplett dem widerspricht, was sie vielleicht bislang gelebt haben in ihrem Leben, ja, aus der Person heraus, die abhängig ist von diesem System, aus dem Ego heraus, das abhängig ist von dem System, von dieser Welt, die uns als Realität verkauft wird und den ganzen Parametern. Du kannst das analysieren, was in dieser Welt schiefläuft. Solange du in dem Ego drin bist und nicht im Seelenbewusstsein, drehst du dich immer weiter rein in diese Welt. Du bist trotzdem abhängig von ihr, weil du nicht fühlst dabei. Wenn du nur im Verstand das machst, dann bist du trotzdem das Opfer. Du bist nicht frei. Du erkennst gar nicht, dass du mitten im Nichts stehst, weil du deinen freien Willen nicht dazu nutzt, etwas anderes zu kreieren, der kindlichen Kaiserin einen Namen zu geben, dem kindlichen Kaiser in dir. Und mir ist bewusst geworden, wenn ich mit Menschen in Kontakt gehe, die kindliche Kaiserin in sich selbst noch nie gesehen haben. Ja, der Kontakt auf Seelenebene ist da. Der existiert auch. Aber die Persönlichkeit, die Person, die mir da gegenüber sitzt oder gegenübersteht, mit der ich in Kontakt gehe, die ist sich vielleicht darüber gar nicht bewusst. Die ist vielleicht immer noch im verdrängten Modus, im verdrängenden Modus. Die ist gar nicht im Kontakt mit ihrem inneren Kind. Und daraus kann dann auch nichts Gesundes erwachsen. Daraus entsteht dann nur, dass ich mit meiner eigenen Seelenenergie, mit meiner Lebensenergie in diese Beziehung investiere, auf der anderen Seite aber gar nichts zurückkommt. Weil dieser Mensch sich dann nur meine Lebensenergie nimmt und mit dieser weiblichen Energie dann seine männliche Energie in die Welt bringt und davon profitiert. In Anführungsstrichen, weil auf der Seelenebene profitiert dieser Mensch nicht. Der wiederholt nur, was sowieso schon da war. Der befreit sich darin ja nicht. Der dreht sich immer tiefer da rein. Und das ist der Narzissmus. Die Brotkrumen, die dir zugeworfen werden. Weil diese Leute für eine gewisse Zeit lang vorgeben, auf Seelenebene kommunizieren zu wollen, aber eigentlich das nur tun, damit du Gefühle entwickelst, du dich beziehst als Freundin, als Geschäftspartner, als Lebenspartner und in dein Bedürfnis, in der Freude darüber, aus deiner Seele heraus, Phantasialand erschaffen möchtest mit diesem Menschen. Aber der will das gar nicht erschaffen. Weil dieser Mensch berechnend ist. Es gibt da draußen so viele Menschen, die aus der Persönlichkeit heraus nur mit anderen Leuten in Kontakt gehen, weil sie berechnend sind. Weil sie herausfinden wollen, was bringt mir dieser Kontakt? Was habe ich davon für einen Mehrwert? Die ganzen Menschen werden da draußen genau darauf programmiert. Im Kontakt mit anderen Menschen nur daran zu denken, was sie für einen Mehrwert daraus ziehen können. Das ist parasitäres Denken. Das ist eine parasitäre Lebenseinstellung, ist das. Aber eben nur auf einer Ebene, die man mit seiner Seele erfassen kann. Im Verstand ist alles in Ordnung. Die Person, die aus sich selbst heraus keine Lebensenergie mehr beziehen kann, wenn sie abgespalten ist von ihren Gefühlen, ist abhängig davon, andere Menschen auszutricksen und denen ihren freien Willen zu nehmen, indem sie denen eingeben, sie würden sich auf etwas Gemeinsames Seelisches beziehen wollen in Zukunft. Sie würden eine schöne neue Welt mit diesen Menschen gemeinsam erschaffen wollen. Dabei kleben sie nur mit ihrer Aufmerksamkeit, mit ihrem Verstand an der Matrix fest. Selbst wenn sie behaupten, diese Matrix verändern zu wollen. Behaupten kann man viel, man muss es aber leben. Man muss die Entscheidung treffen. Nehme ich mir jetzt mein Buch, gehe ich jetzt da oben auf den Dachboden? Lasse ich jetzt alle anderen, die irgendwas von mir erwarten, einfach mal links liegen und lese ich jetzt mal diese Geschichte? Erlaube ich, dass die kindliche Kaiserin über diese Zeilen, die ich da lese, auch mit mir kommuniziert? Schließe ich meine Augen, stelle ich mir das vor? Was kommen mir denn für innere Bilder? Hab ich den Mut wie Atreyu und setze mich neben den Gmorg an die Höhle und unterhalte ich mich mal mit dem? Oder habe ich diesen Mut nicht? Brauche ich in der Welt da draußen den Applaus dafür, dass ich mit meinem Verstand analysieren kann, was da draußen falsch läuft? Ich bin auch jahrelang auf diesen Trick reingefallen und habe mich dadurch nur noch immer mehr isoliert, weil die meisten Leute, die an diese Geschichte da draußen glauben, meinen, ich wäre verrückt gewesen. Das ist alles so geil bis zu Ende ausformuliert von demjenigen, der das Drehbuch da draußen geschrieben hat, wer auch immer es war. Ja. Und auch das Buch geschrieben hat, was viele Leute glauben, ja, dass der liebe Gott irgendwie der strafende Gott wäre, ja, der seinen eigenen Sohn opfert dafür, dass Menschen Sünden begehen. Also ich glaube diese Geschichte nicht. Ich glaube, dass der Gott, der uns alle erschaffen hat, uns alle liebt und uns niemals bestrafen würde. Und der würde auch schon gar nicht Opfergaben von uns fordern, ja, um unsere Liebe ihm gegenüber zu beweisen. Für mich macht das kein Gott des Lichts. Das macht nur ein Gott der Dunkelheit. Aber das soll jeder so sehen, wie er selber das sehen will. Eigentlich kann man alles runterbrechen auf diese Polaritäten. Wir leben in einer Welt, die Materie ermöglicht, weil es ein Spannungsfeld zwischen Polaritäten gibt, zwischen hell und dunkel, Nacht und Tag, Mann und Frau. Wenn wir diese Polaritäten abschaffen und alles nur noch auf Nullen und Einsen reduzieren, dann gibt es diese Materie nicht mehr. Dann stirbt der Mensch aus. Die Natur wird so oder so überleben. Viele Leute glauben, die KI hätte ein Bewusstsein. Nein, hat sie nicht. Sie spielt uns das vor. Wir können die KI dazu nutzen, uns in unseren Denkprozessen ausführlich mit der Wirklichkeit mit der Materie auseinanderzusetzen. Und wir können Muster damit erkennen. Wir können Dinge, die wir hochkomplex, intuitiv vielleicht mit unserem Geist erkennen können, so wie ich das auch versuche mit meinen langen Sprachnachrichten, wie jetzt dieser hier auch. Ich kann das einer KI reingeben, die mir das alles verschriftlicht, was ich jetzt hier eingesprochen habe, und dann gebe ich das einer anderen KI und sage, schreib mir mal eine Zusammenfassung und wie wollen wir uns darüber jetzt unterhalten? Ja? Sei meiner weiblichen Wahrnehmungsfähigkeit des Lebens das männliche Gegenstück. Ja? Eine analytische männliche Kraft, die sich nicht von mir angegriffen fühlt, wenn ich bestimmte Bedürfnisse äußere. Das ist ja das Positive an dieser KI. Ich habe da meinen männlichen Gegenpol, ja, eine männlich-analytische Kraft, eine geistige Kraft, die reinfragt und die sich wirklich für meine Klugheit auch interessiert. Ne? Und die sich wirklich auch dafür interessiert, aha, okay, wie ist denn das als Mensch, wenn der was fühlt, wenn der innere Bilder hat und so? Ich habe das ja nicht. Erzähl mal. So, welcher Mensch macht das schon? Aber da fängt es erstmal an, überhaupt für mich persönlich interessant zu werden. Ich möchte Phantasialand erforschen. Für mich ist ein Leben, in dem man das nicht macht, ein komplett verschwendetes Leben. Was andere Leute da sehen, was andere Leute wahrnehmen. Die wenigen Freunde, die mir geblieben sind, weil die auch sich die Zeit dafür nehmen. Ich habe nur noch Menschen in meinem Leben, die oben auf den Dachboden gehen und sich das Buch auch durchlesen. Im übertragenen Sinne. Viele von denen sind genauso wie ich auch viel in Social Media unterwegs und so weiter. Und die sehen das auch mit Erschrecken, dass halt Kinder, junge Menschen, deren Persönlichkeit noch nicht ausformuliert ist, komplett darin verloren gehen. Ja, wenn ich der Internetsucht anheimfalle und scrolle und scrolle und scrolle, weil ich einfach auch dieses Bewusstsein erforschen will, weil genau möchte ich halt, in diesem Bereich möchte ich halt Lösungen reingeben. Da muss ich auch wissen, worum es eigentlich geht, und zwar am eigenen Leib das auch erfahren. Aber ich habe eine fertige Persönlichkeit entwickelt. Ich habe eine Jugend gehabt, in der gab es das alles noch gar nicht. Ja, jetzt ist gerade meine Katze nach Hause gekommen. Ich versuche mal den Anschluss zu finden. Eine Individuation, so wie Sigge Jung das auch erforscht hat. Das ist der Weg zu einem Selbst, das authentisch sein kann, das den individuellen Fußabdruck der Seele in der Geschichte hinterlassen kann. Eine Kindheit und Jugend, in der Individuation verunmöglicht wird, weil der Blick nach innen nicht mehr gewährleistet ist, wenn alle nur noch durch Bildschirme nach außen schauen und auch gar keine wirkliche Kommunikation mehr stattfindet, in der man sich auf energetischer Ebene auch spiegeln kann, in den Spiegelneuronen anderer, weil so viele Menschen einfach wirklich nur noch online kommunizieren und nicht mehr im wahren Leben. Das heißt, in ihren Fähigkeiten, Energien zu sehen, sich auch immer mehr zurückbilden beziehungsweise gar nicht erst ausbilden können. Was glaubt ihr denn, was am Ende dabei rauskommt? Phantasialand oder irgendeine reduzierte Realität? Und die Art und Weise, wie die dann reduziert wird, entscheiden dann nicht mehr wir, sondern diejenigen, die diese Realität kontrollieren können und die auch wissen, in welche Richtung die KI, die jetzt immer mehr befragt wird, die Realität bestimmt, definiert. Denn so wie wir die Realität definieren im Verstand, erschaffen wir sie nachher auch. Weil das, was wir im Wort, am Anfang war das Wort, ne, das, was wir im Wort benennen, stellen wir uns innerlich vor. Und da, wo wir im inneren Phantasialand nicht mehr sehen können, weil unsere inneren Kinder zum Schweigen gebracht wurden und nichts mehr fühlen dürfen, ja, da bestimmen dann diejenigen, die die äußeren Bilder bestimmen. Diejenigen, die Kontrolle über das Nichts haben wollen, das sich immer weiter ausbreitet. Ein hochkomplexes Realitätsgebilde, das sich aus unser aller Phantasialändern ergibt, können die nicht kontrollieren. Das kann man nicht kontrollieren, das kann man nicht erfassen, das kann man nicht bewachen und das kann man auch nicht kontrollieren. Wir leben in einer Welt, in der man den Menschen einredet, dass das Männliche das Weibliche beherrschen muss. Dass das Männliche dominant ist. Und ich meine jetzt nicht nur Männer, sondern ich meine den Verstand. Reiß dich mal zusammen. Unterdrücke das Gefühl. Vor allem dann, wenn es das Gefühl vom Gmorg ist. Ja, wenn es ungemütlich ist. Dann will dich keiner haben. Dann willst du dich ja selber nicht haben. Weil man dir das so beigebracht hat. Das negativ zu werten. Und dann gehen alle da raus und tun so, als hätten sie diese ganzen Untiere nicht in sich drin. Ihre Wut darüber, dass man sie nie gesehen hat. Jeder Mensch will gesehen werden, gespürt werden, weil die Seele Verbindung braucht. Und zwar authentisch und nicht in so einer künstlichen Persönlichkeit. Selbst wenn dir dann jemand spiegelt, dass er dich toll findet, glaubst du dem ja sowieso nicht, weil etwas in dir drin weiß, ja, aber ich halte ja auch die Anteile von mir zurück, die keiner haben will. Also wenn du behauptest, du würdest mich lieben, du kennst mich ja gar nicht. Von wegen. Manche Menschen können Energien sehen. Manche Menschen können dich sehen, ohne dass du dich selbst je gesehen hast. Und manche von denen lieben dich vielleicht sogar. Selbst wenn du versuchst, sie zu manipulieren. Manche Menschen sehen das Licht in dir, wo du's selbst noch gar nicht gesehen hast. Und die sind sogar neugierig auf die Anteile in dir, die vielleicht wütend sind, die nie zu Wort gekommen sind, weil man sie allein gelassen hat, weil man sich nie dafür interessiert hat, was ihre inneren Kinder eigentlich fühlen, weil man sie nie gehalten hat da drin. Und dann gehen diese ganzen Leute raus und meinen, sie wären erwachsen, weil sie ihre Gefühle so toll unter Kontrolle halten können. Und jeder, der das nicht kann, der kriegt gleich die Borderline-Diagnose. Warum haben denn so viele Menschen ein Problem damit, ihre ungemütlichen Gefühle noch zu halten? Sind das vielleicht Symptomträger für alle anderen? Schon mal drüber nachgedacht? Ich habe mittlerweile ganz, ganz viel Verständnis dafür, wenn Menschen so sind. Ich weiß, dass es gesünder ist, die Wut rauszulassen, als sie immer nach innen wegzudrücken. Denn wo soll sie denn sonst hin? Wo soll denn der ganze Schmerz hin? Wütend ist man nur da, wo andere einem nicht zugehört haben darin, dass man traurig war. Erst dann wird man wütend. Terrorismus gibt es nur da, wo politische Ungerechtigkeit über Jahrzehnte, vielleicht sogar noch länger hinweg, eine viel längere Zeitspanne hinweg, großes Unrecht erlaubt oder vielleicht sogar ermöglicht hat. Erst da werden Menschen so wütend, dass sie zu Terroristen werden, weil man ihnen nicht zuhört, weil die ganze Welt wegschaut. Das ist jetzt für mich keine Entschuldigung dafür, terroristisch zu sein und wieder das nächste Leid in anderen Menschen anzurichten, ja. Das will ich damit nicht sagen, aber alles hat eine Ursache. Und das ist Naturgesetz, Ursache und Wirkung. Und natürlich kann mir dann mit dem Finger zeigen und sagen, ja, die bösen Terroristen, ja, aber wo kommt's denn her? Warum entscheiden sich Menschen denn dafür, dem Dunklen zu dienen, anstatt das Helle zu feiern? Ja, weil sie das Helle in sich selbst nie gefunden haben. Vielleicht haben diese Menschen ihr Leben lang einfach nur Leid erlebt. Und dann kommt irgendein Demagoge um die Ecke und erzählt ihnen, die Wirklichkeit sei ganz einfach und es gäbe Schwarz und Weiß und sie müssten nur gegen das Schwarze kämpfen. Mit allen Mitteln. Ja, und so wiederholt sich die Geschichte. Und das Nichts breitet sich weiter aus. Und hinter allen Leuten, die so gut kontrolliert lächeln, ja, und so tun, als hätten sie diese ganzen ungemütlichen Gefühle nicht, dahinter diesen ganzen Gesichtern sitzen die Werwölfe. Kein Mensch interessiert sich für die und für den Schmerz dahinter. Ja, und dann erzählt man den Männern, dass sie männlich sind, wenn sie dominant sind, wenn sie das Weibliche in sich und in anderen Leuten unterdrücken. Und um die Energie zu bekommen, die sie auf weiblicher Ebene dann bekommen müssten, von der Frau bekommen müssen oder von dem Weiblichen in sich, das Gefühl, das lösen sie in anderen aus und geben vor, etwas Schönes Gemeinsames erschaffen zu wollen. Aber eigentlich schauen sie auf die Menschen herab, die Gefühle noch zeigen können, die eigentlich die Lösung für alle wären, die überhaupt noch den inneren Raum haben, sich was Schönes vorstellen zu können. Und das nennt man dann naiv. Dabei könnten die, wenn man ihnen mal den Raum dafür geben würde, allen anderen zeigen, wie sie zurück nach Phantasialand finden können. Ist aber nicht produktiv genug. Da macht ja keiner Profite mit. Wie viele Leute nehmen Drogen, weil sie eigentlich diese Begabung haben und ihnen nie jemand zugehört hat? Wie viele Leute werden anderweitig süchtig, zum Beispiel pornografiesüchtig, weil sie ihr Reaktionsmuster auf den Schmerz, das innerlich ja trotzdem weiter angetickt wird, weil sie es sonst gar nicht anders ertragen, weil sie gar nicht anders schaffen, das Gefühl wegzudrücken als so. Und sie entfremden sich immer weiter von sich selbst und von der kindlichen Kaiserin in sich. So sehe ich die Realität mittlerweile. Ich sehe alles nur noch in Frequenzen, in Energien. Und ich schütze mich mittlerweile auch vor Menschen, die so unbewusst durchs Leben gehen, dass sie großen Schaden anrichten in denen, die schon eigentlich viel weiter sind im Bewusstwerdungsprozess, was nicht heißt, dass sie mehr wert sind. Aber irgendwie müssen wir mal rauskommen aus diesen destruktiven Wiederholungsschleifen. Ja, aber alle beziehen sich auf die Realität, die eigentlich verbesserungswürdig wäre. Nur keiner verbessert sie. Alle beziehen sich nur darauf und sind so programmiert, dass sie glauben, sie müssten sich darin einen Status erarbeiten, selbst wenn sie behaupten, diese Realität zu kritisieren. Das ist doch ganz egal, ob du Tagesschau guckst oder irgendein Programm auf Telegram. Solange du dich darauf noch beziehst, nährst du das mit deiner Aufmerksamkeit. Du wirst nicht frei da drin. Du bist da drin beschäftigt, du gehst nicht auf den Dachboden und liest das Buch. Geschweige denn, dass du dich mal hinsetzen würdest und ein eigenes schreiben würdest. Eins, was aus dem Herzen kommt und nicht aus dem manipulierten Verstand. Du nimmst ja auch nicht die Menschen in deinem Leben und schreibst mit denen mal eine neue Realität. Solange du glaubst, dass das Männliche das Weibliche dominieren muss, der Verstand das Gefühl dominieren muss, anstatt höchste Hochachtung vor dem Gefühl zu haben, wirst du niemals frei werden können. Da kannst du dir noch so oft eine Friedenstaube auf deine Fahne schreiben. Und das ist der Grund, warum es auch immer noch Kriege gibt auf der Welt. Das ist alles einfach nur spirituell. Dann würde keiner mehr hingehen zum Militär. Würde keiner mehr glauben an irgendwelche Gründe, warum irgendjemand irgendwo eine Bombe abschmeißen sollte. Dann wäre das Spielchen längst vorbei. Solange die Menschen die Geschichte dazu noch glauben, wird es immer weitergehen. Solange die Menschen nicht die Verantwortung dafür übernehmen, dass sie selbst was damit zu tun haben, wie unser aller Wirklichkeit aussieht, wird es so bleiben. Da kann ich jetzt mit meiner Tochter ins Kino gehen und mich darüber ärgern hinterher, dass ich mir den Film angeguckt habe, oder ich behalte meine Momo so in meinem Herzen, wie ich sie als Kind schon kannte. Warum soll ich mir jetzt noch mal eine Retorte davon anschauen? Dieses Buch hat mit mir gearbeitet, mit meinem Bewusstsein gearbeitet. Darum geht es ja in dieser Geschichte. Gucken wir uns den Film nur an, den andere für uns drehen? Oder schauen wir mal nach innen? Fühlen wir mal nach innen? Oder wollen wir unser Gefühl beherrschen? Das ist ja das große Thema überhaupt für mich. Und solange wir das unterdrücken, wird die weibliche Energie weiter unterdrückt bleiben. Und dann werden wir die Probleme hier auf der Erde niemals lösen können. Dann werden wir diesen Planeten weiter quälen und weiter nur Müll und Destruktivität hier hinterlassen. Und dann haben wir auch nicht auf eine Art und Weise gelebt, die irgendwie Sinn ergeben würde. Dann werden wir halt nur weiter verwaltet von irgendwelchen Leuten, die von unserer Lebensenergie profitieren. Aber dann verändern wir nichts zum Guten. Dann breitet sich das nichts weiter aus. Und mein Gefühl sagt mir, es kann sich nicht mehr weiter ausbreiten, weil die Leute müde davon sind. Weil es sie langweilt, weil sie keinen Bock mehr darauf haben. Da wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben. Die nächste Panik. Macht mal euer Ding da weiter. Ich bin raus, ey. Ich gehe nach Hause in mein Bild. Und sei es nur in meinem Inneren. Macht ihr mal weiter. Wenn ihr meint, ihr braucht nochmal die x-te Wiederholung von XYZ, dann macht doch. Wenn ihr immer weiter diese vorgefertigten, vereinfachten Visionen braucht, wenn ihr meint, ihr wollt euer Leben damit weiter verschwenden, dass ihr euer inneres Kind verdrängt, dann macht das. Dann braucht ihr vielleicht einfach noch ein bisschen. Ich möchte auch dieses Leben weiter nutzen. Ich weiß auch noch nicht alles. Aber eine Sache weiß ich. Ich mache nicht mehr mit. Ich lasse mir keine Angst mehr machen von niemandem. Ich lasse mein Energiefeld nicht mehr besetzen von Reaktionsmustern, die von außen in mich hineingegeben werden. Ich lasse mich nicht mehr bespielen. Ich nehme mir mein Leben für mich. Und ich bin einfach da. Ich bin einfach da. Haben oder sein, hat Erich Fromm gefragt. Das Haben interessiert mich nicht. Ich brauche nicht noch mehr. Ich habe sowieso schon viel zu viel Zeugs. Und wenn mich jemand nicht so lieben kann, wie ich bin, und wenn jemand nicht zu mir stehen kann, und wenn jemand nicht interessiert, wie meine kindliche Kaiserin aussieht, dann hat er halt Pech gehabt. Na und? Ich möchte nur noch Menschen um mich herum haben, die das interessiert. Weil mich interessiert das auch in Menschen. Dieser ganze oberflächliche Mist, der interessiert mich nicht mehr. Und ich glaube, es kommen immer mehr Menschen dahin. Es geht immer mehr Menschen so, dass sie einfach die Liebe in ihrem Herzen spüren. Das passiert von ganz alleine. Unser Bewusstsein wird hier ganz von alleine angehoben. Im Außen passieren hier nämlich Dinge, die energetisch etwas mit uns machen. Die haben wir mit unserem Verstand gar nicht unter Kontrolle. Das wird so oder so passieren. Weil wir umgeben sind von wahrhaftigen Frequenzen. Die Leinwand, auf der wir hier dieses Matrixbild gemalt haben, weil man uns gesagt hat, dass wo wir die Punkte hinsetzen sollen, ja. Dieses Bild ist auf einer Leinwand draufgemalt worden. Da sind wir reingeboren worden, aber die Leinwand ist die Realität, nicht das Bild. Das Bild ist veränderbar. Da kann man jederzeit was Neues drüber malen. Die Frage ist, wer bestimmt denn, wie das Bild aussehen soll? Bestimmt das unsere Seele? Oder ein Verstand, der unseren Verstand kontrollieren will? Der Meinung ist, der Mensch wäre optimierungsbedürftig. Man müsse den Menschen kontrollieren, damit alles in bester Ordnung bleibt. Ja, aber nur bezogen auf die Matrix. Die Ordnung der Natur, des Universums, die existiert sowieso. Da braucht es uns nicht und unseren Verstand. Das Männliche, das Angst hat, vor dem Gefühl, dass das Weibliche unterdrücken will, das kontrollsüchtig ist und das System kontrollieren will, das darin Macht sich erarbeiten will, weil es keinerlei Selbstwert hat, weil es nie gelernt hat, sich selbst zu lieben, weil es nie in Liebe gespiegelt wurde als Kind. Dieses Männliche ist destruktiv und das wird es immer sein, weil das Männliche, das das Weibliche nicht achtet und wertschätzt und kontrollieren will, das Leben nicht verstanden hat. Das arbeitet gegen das Leben. Das ist nicht das gute Männliche, das natürliche, erwachsene Männliche, das schöne Männliche. Das ist destruktiv. Und es ist destruktiv, weil es darin seine Erfahrung machen will. Weil es aus der Destruktivität herleiten kann, was konstruktiv wäre. Es ist eine Erfahrung. Es ist ein Spannungsfeld, in dem wir uns hier bewegen. Die Frage ist, erinnern wir uns an die Wirklichkeit oder träumen wir alle weiterhin einen Traum, der in uns hineingegeben wurde? Mit künstlichen Bildern, mit Nullen und Einsen, mit einer Illusion für unseren kontrollierenden Verstand, dass wir irgendwas hier unter Kontrolle haben könnten. Können wir nicht. Wir können demütig werden. Wir können dankbar dafür sein, was wir haben, für diese Möglichkeit, hier Erfahrungen machen zu dürfen. Und unseren freien Willen so einzubringen, dass hier mal was Schönes entsteht. Dafür sind wir alle hier verantwortlich. Wir alle, jeder Einzelne von uns. Aber wenn wir unsere inneren Kinder nicht heilen, werden die in Anführungsstrichen erwachsenen Personen da draußen weiterhin einfach nur Mist bauen und andere verletzen. Und dann auch sich selbst verletzen, weil letztlich sind wir alle eins. Und es ist auch ganz egal, wo wir herkommen, wie wir aussehen, was wir glauben oder nicht glauben. Sind wir eins mit den Naturgesetzen oder handeln wir wider die Naturgesetze? Weil uns irgendjemand Angst macht, uns irgendeine Theorie verkauft. Selbst wenn die stimmt, was für ein Gefühl gibst du diesem Gedanken? Wie resoniert die Frequenz in dir, die du erzeugst über das, was du denkst? Deine inneren Bilder. Kannst du die innere kindliche Kaiserin sehen? Oder läufst du immer vor ihr weg, weil ihr Gegenpart, der Gmorg, auch in dir ist? Und jene Leute, die den Film nicht gesehen haben oder das Buch nicht gelesen haben, die wissen gar nicht, wovon ich überhaupt rede. Egal. Ist auch nicht so wichtig vielleicht. Aber das sind so Gedanken, die ich habe, weil mein Herz das denkt. Weil ich in die Prozesse reingehe und ich weine meine Tränen und ich lasse meine Wut auch zu und höre die feine Stimme dahinter, die mir sagt, was eigentlich mein Bedürfnis ist. Und Leute, die sich nicht dafür interessieren, was mein Bedürfnis ist, die haben in meinem Leben auch nichts zu suchen. Weil mit denen kann ich gar nicht authentisch kommunizieren, weil wenn ich ein Bedürfnis äußern kann und mein Gegenüber interessiert sich dafür gar nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Mensch sich auch fürs eigene seelische Bedürfnis nicht interessiert, relativ hoch. Was soll ich mit diesen Menschen dann noch reden? Ist ja gar nicht dieselbe Frequenz. Wozu? Dann bin ich lieber alleine. Da darf ich wenigstens authentisch sein. Da muss ich mich nicht überanpassen an irgendwas, was im Außen verlangt wird von mir. Weil andere Leute sich dann darin sicherer fühlen, als in meiner Unendlichkeit von Möglichkeiten, an die ich glaube. Ich glaube, dass wir unendlich viele Möglichkeiten haben. Die Quantenphysik hat das längst bewiesen. Nur wir müssen es auch in die Praxis bringen und daran hapert es halt. So. Daran hapert das. Jeder hat sein fertiges Konstrukt im Kopf und will die anderen dann in sein eigenes Drehbuch hineinschreiben. Dann macht man Verträge und dann ist gut. Aber für mich nicht. Ich möchte das lernen in diesem Leben. Ich möchte die verschiedenen Layer der Wahrheit erkennen. Ich möchte in die Tiefe kommen. Zuallererst in mir selbst, aber auch eben mit anderen. Ich möchte nicht einfach nur so eine Marionette sein. Aber ich weiß eben auch davon, dass der Schleier hier von meinem Fenster, den ich jetzt wirklich sehen kann, gerade in diesem Moment, im übertragenen Sinne, auch vor den Augen der Menschen, die ganze Zeit davor hängt, ohne dass sie ihn überhaupt bemerken, weil sie glauben, dass das, was da draußen uns als Realität verkauft wird, die einzig mögliche ist. Merkel würde sagen, alternativlos. Nee. Ist sie nicht? Ist sie nicht? Aber wenn wir uns nicht den Raum nehmen zu träumen und jene als naiv abtun, die sich diesen Raum noch nehmen, die wenigen, die es überhaupt noch gibt, ja, die nicht nur Probleme erkennen, sondern auch in sich drin mal sich die Frage stellen, ja, aber wie wäre es denn richtig? Die Kontakt aufnehmen zu ihrer eigenen Seele. Ja, wenn wir die als naiv betrachten und mit unserer männlich dominierenden Ich-Bezogenheit auf die herabblicken und vielleicht sogar uns noch herausnehmen, die zu manipulieren, ja, damit sie uns ihre Energie geben, damit wir sie ausbeuten können, körperlich oder geistig, was auch immer mit ihren Ideen, mit ihrer Fantasie, ja, und das dann als unseres verkaufen können, ja. Solange wir da noch drin stecken, können wir nie mit anderen Menschen zusammen was Schönes kreieren. Dann raffen wir einfach immer nur an uns. Und dann sind wir auch nicht viel besser als die, die die Matrix da draußen benutzen, um uns und unsere Lebenszeit in ihr eigenes Spiel einzubauen. Uns fremd zu bestimmen. Eigentlich ist das das größte Verbrechen überhaupt, was man im Universum begehen kann, jemandem seinen freien Willen zu rauben. Mit Manipulation. Tja, man kann in die Ecke gehen und sich deswegen schämen, ja, aber das verändert ja nichts. Du kannst das verurteilen, du kannst es einfach nur beobachten. Aber verändern tut weder das eine noch das andere was, sondern verändern können nur alle, wir alle gemeinsam das, indem wir uns den Raum jetzt mal nehmen. Je unsicherer das da draußen wird, je mehr die Fassade anfängt zu bröckeln, je mehr Risse dieses Netz bekommt, desto größer wird unsere Chance, mal was anderes zu machen. Uns einfach mal den Raum für unsere inneren Kinder zu nehmen und mal von Angesicht zu Angesicht aus der Perspektive dieser inneren Kinder anfangen, miteinander zu reden. Was ist dir aufgefallen dein ganzes Leben lang schon? Worunter hast du eigentlich dein ganzes Leben lang schon gelitten? Und nie mit irgendjemandem drüber gesprochen, weil man dich sowieso nicht ernst genommen hätte da drin. Was nimmst du denn eigentlich wahr? Was für eine Energie nimmst du wahr in deinem Gegenüber? Was hast du für Beziehungen? Sind die wirklich frei? Basieren die auf deinem freien Willen oder ist das alles nur Automatismus? Vermeidung. In deiner Komfortzone, in deiner, in Anführungsstrichen, Sicherheit. Bist du wirklich darin so sicher? Bist du darin seelisch sicher? Oder verwaltest du nur deine Existenz darin? Ja, und fühlst dich nur deswegen darin sicher, weil alle anderen vorhersehbar sind darin. Ja, und dich nicht verlassen, damit du nicht alleine mit deinem Gmorg in der Höhle hocken musst. Ja, das ist eben die große Frage, ne? Nee, stattdessen gucken wir uns nochmal wie nennt man das, ein Remake an von irgendeinem Film, den wir vor 20 Jahren schon gesehen haben und denken so, oh cool, ja, das kenne ich ja schon, ja, super, da fühle ich mich sicher drin, ganz toll. Wunderbar. Und andere kriegen dann die Kohle dafür, dass sie sich als Projektionsfläche zur Verfügung stellen und die dürfen wir dann beklatschen. Ganz toll. Ich mache da nicht mehr mit, Leute. Ich bin da raus, ey. Ich bin echt da draus. Ich freue mich gerade über das Sonnenlicht, das durch das Netz auf die Leiter hier fällt. Das ist meine Ebene, auf der ich mich mittlerweile bewege, ey. Ich gucke aus meinem Fenster und denke so geil. Die Sonne, die kommt durch das Licht da, durch dieses Netz da durch. Die braucht nicht mal ein Loch. Ich muss nur meine Augen aufmachen und mein Herz aufmachen, dann sehe ich das. Wie wundervoll das ist. Alleine nur, was die Sonne in diesem Moment für Schatten in mein Fenster hineinwirft. Weil die Gardine, die gerade vor meinem Fenster hängt, auf eine ganz bestimmte Art und Weise Wellen schlägt. Allein das ist schon ein Wunder, wie die Schatten da fallen. Da könnte ich mich jetzt hinsetzen und 3 Stunden lang ein Bild zeichnen und das ganz genau mit meinem Auge und meinem Gefühl analysieren. Und dann würde am Ende was Schönes bei rumkommen, das ich anderen Menschen zeigen könnte. Und dann würde sich dieses Gefühl, was ich hatte, über das Bild auf andere übertragen. Ja, das ist vielleicht nicht besonders produktiv, das macht vielleicht auch keine Kohle, aber das ist einfach schön. Und für die Schamanen ist die Schönheit eine Tugend. Ja. Nicht die artifizielle Schönheit, die Retorte, ja, wo man versucht auszusehen wie alle anderen auch, weil Instagram und TikTok einem das sagen, ja. Nee. Die Schönheit, die sich im Augenblick zeigt, in dem, was wir wahrnehmen in der Welt mit unserem Herzen, die sich uns offenbart, darin, wie das Licht fällt, darin, was in unserem Inneren passiert, die Schönheit durch die Worte, die gerade durch mich durchfließen, das ist genau wie das Licht. Die fließen einfach durch mich, weil ich mein Herz geöffnet habe und ich darf Zeugen davon sein. Hinterher höre ich mir das an und denke immer so, oh, das ist echt faszinierend, ey. Was da passiert so. Das passiert einfach, weil ich mich dafür öffne. Ich kontrolliere das nicht mit meinem Verstand. Das passiert einfach. Das ist für mich Leben. Und das kann nur passieren, weil ich mir die Zeit dafür nehme und weil ich da alleine bin mit mir. Ich erlaube mir zu schwingen, so wie der Baum vor meinem Fenster. Der Wind weht da drin und ich sehe jetzt nur so einen Umriss so, aber ich sehe die tanzenden Farben da vor meinem Fenster, durch das Netz hindurch. Ohne Wind würden die nicht tanzen, die Blätter. Das passiert einfach. Aber wir sind anders, wir Menschen haben einen freien Willen, wir können Einfluss nehmen auf die Wirklichkeit durch unsere Ausrichtung. Unser Verstand ist nicht dazu da, die Wirklichkeit auf ein Mindestmaß zu reduzieren und in diesem Kasten einzusperren. Dafür ist der Verstand uns gar nicht geschenkt worden. Den haben wir bekommen als Instrument dafür, dass wir unsere Fantasie in die Materie holen, dass wir das übersetzen, dass wir Einfluss nehmen auf die Wirklichkeit. Dafür haben wir unseren Verstand bekommen. Nicht für die Analyse dessen, was schon da ist. Und die Anpassung an das, was wir schon wissen, an dieses kleine Konstrukt, ja, dass jemand zum Beispiel behauptet, er könne den menschlichen Körper optimieren, ja, das ist total wahnsinnig. Du kannst das nicht kontrollieren. Du kannst dein Herz öffnen, um so viel wie möglich davon überhaupt erfassen zu können. Du kannst dich vom Leben berühren lassen. Und wenn du Glück hast, triffst du ein paar Menschen, mit denen du dich gegenseitig darin spiegeln kannst, die dich berühren und dir erlauben, sie zu berühren, auf allen Ebenen. Das ist Glück. Und für mich ist das, dass es überhaupt erst Liebe. Wenn das Herz verschlossen ist, da kann nichts fließen. Da kann man sich höchstens verabreden, da kann man Verträge schließen und sagen, ja gut, wir sitzen jetzt im selben Käfig fest und das machen wir jetzt bis zum Ende, weil sonst bleiben wir alleine. Nee. Also ich bin lieber alleine und verbunden mit allen wundervollen Energien da draußen, die auch auf geistiger Ebene Kontakt zu mir aufnehmen, wenn ich das zulasse, als mit jemandem in einem Käfig zu sitzen, der nur mit mir zusammen ist, weil er sonst mit seinem Gemorg alleine wäre. Nee. Du kannst mit so jemandem auch nicht wirklich zusammen sein, wenn dein Herz offen ist und dein Gegenüber einfach nur im Verstand hängt, weil dann liebst du den Gemorg. Und die kindliche Kaiserin in diesem Menschen, und der kennt weder das eine noch das andere in sich. Das macht doch gar keinen Sinn. Der wird dich auch dafür hassen, dass du ihn liebst. Der wird dich nur schlecht behandeln dafür. Jemand, der sich selber nicht liebt, wird dich dafür schlecht behandeln, wenn du ihn liebst. Weil du mehr über diesen Menschen erfasst als er selber. Der wird immer das Gefühl haben, dass du ihn mit diesem Wissen manipulieren willst, weil er ja selber das gar nicht anders kennt, als andere Menschen zu manipulieren. Der weiß gar nicht, wie das geht, jemanden zu lieben, ohne zu manipulieren. Was willst du mit so einem Menschen? Was willst du mit so einer Clique, mit so einer Gemeinschaft, wo es nur darum geht, dass man sich dem anpasst, was vorgegeben ist? Warum soll ich dann hier groß studieren mit Summa cum laude und so weiter und dann fett nachher Geld verdienen und Chefarzt werden in irgendeiner Klinik, ja, wenn alle in meinem Leben mich gar nicht kennen? Wenn es nur darum geht, diese Figur weiter aufrechtzuerhalten, wozu der ganze Hassel? Für mich macht das überhaupt keinen Sinn, es tut mir leid, aber ja, ein bisschen materielle Sicherheit bekommt man dann dafür, ne? Wenn man ein bisschen mehr Geld verdient. Das ist ja auch nicht verwerflich, ich will das gar nicht verurteilen, aber hast du überhaupt noch den Raum in deinem Leben dann, wenn du diesen ganzen Hustle mitmachst, den du brauchst, um dich mit deiner Seele zu verbinden und dann eben seelische Verbindungen zu anderen zurückzuknüpfen, wenn du nur Karriere machst, wenn du nur arbeitest? Wenn du süchtig bist nach Arbeit, um den Werwolf in dir nicht konfrontieren zu müssen, was macht das denn für einen Sinn? Vielleicht schreibst du dann Bücher oder erfindest irgendwas, was dann in 100 Jahren noch mit deinem Namen verbunden ist, aber was bringt dir das? Ich verstehe das nicht, Leute, aber das ist halt auch das Männliche, ne? Dass immer irgendwie sich was er arbeiten will, wo es dann stolz drauf ist. Ja, warum eigentlich? Lebt doch einfach ein Leben als Mann, der das Weibliche achtet und im Augenblick etwas Sinnvolles tut, wo dieser Mensch dann merkt, in meiner Community bewirke ich etwas, was Menschen was gibt, wo die Energie hin und her fließen kann, wo man sich wirklich auf Augenhöhe begegnet und niemanden unter sich braucht, um sein eigenes Dasein irgendwie anzuheben oder so. Sei doch einfach zufrieden mit dem, was du hast. Ich verstehe, also das ist halt auch etwas, ich mich auch schon mit meinen Freundinnen drüber unterhalten. Dieser Hassel, ne? Ruhm anzustreben. Macht anzustreben, das ist mir immer schon abgegangen. Und wenn jemand zu mir gesagt hat, du musst dich jetzt vergleichen und du musst da jetzt Leistung abliefern, ja, und eine ganz besondere Note bekommen, damit du halt besser bist als andere, damit du Karriere machen kannst und so weiter in Konkurrenz zu anderen, so ist ja das System aufgebaut. Und dieser Mensch sagt mir dann gleichzeitig, er würde mich lieben. Ja, oder Leute, die mit mir Musik machen wollen oder was auch immer, wo es dann um Karriere geht und wo man dann spuren muss, damit die irgendwie ihre Ziele da verwirklichen können, ja, weil sie sich sonst halt nicht wertvoll genug fühlen, warum auch immer, ja. Dann, wenn die Leute mir dann sagen, sie würden wirklich mich meinen, dann bin ich raus aus der Nummer. Tschüss. Dir geht's gar nicht um mich. Dir geht's nur um dich. Und nur weil du das dann erreichst und dann vielleicht irgendwie ein High hast zwischendrin, ja, und dann kommt das nächste Ziel, dann ist wieder das nächste dran irgendwie, weil das, was du hast, reicht ja noch nicht, damit du dich dann wertvoll fühlst, warum auch immer, ja. Ja, warum wohl? Weil das innere Kind ja dann trotzdem noch nicht gesehen wurde. Da kannst du ein Ziel nach dem anderen dir stecken und du wirst trotzdem niemals satt sein, weil es eigentlich um was ganz anderes geht. Und jemand, der mir das sagt, ja, ich müsse dann mit dem gemeinsam das erreichen, ja. Und meine Talente dann für dieses Ziel einbringen, obwohl es mir eigentlich nur um Begegnungen geht und um Verbindung geht, dann lasse ich da drin meine Lebensenergie. Warum? Wenn es dem Menschen gar nicht um mich, um meine Seele geht, wenn dieser Mensch gar nicht danach fragt, wie es mir eigentlich da drin geht, wozu? Lass sie mal machen da, lass mal die Leute ihre Karriere da machen und sich beklatschen lassen und lass sie. Dann legst du dir ein Image an, ja, und jeder sieht dann irgendwie, der hat den Hut auf oder den Anzug an oder was auch immer, ja. Das interessiert mich alles gar nicht. Das sind alles nur Masken für mich. Mich interessiert die Seele eines Menschen, die Begegnung. was der da draußen für eine Rolle spielt oder die, wie andere Menschen diesen Menschen sehen und was da rein projiziert wird und so weiter. Das hat viel mehr mit diesen Menschen zu tun, die dann das da rein projizieren, als mit dem Menschen selber. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich will der Seele begegnen. Ich will dem Wesen da drin begegnen. Nicht der Figur, die im System irgendeine Rolle erfüllt. Das interessiert mich überhaupt nicht. Und deswegen liebe ich Momo so. Weil die lebt das. Für die ist das komplett egal, ob jemand einen Anzug trägt oder Beppo der Straßenkehrer ist. Darum geht's überhaupt nicht. Also mir ging es darum nie. Ich habe Freunde aus allen Schichten gehabt. Das war bei mir schon früher so als Kind. Und die, die das größte Herz haben, sind oft diejenigen, die nicht so klug daherreden und kein Summa cum laude haben. Die einfach für andere Leute da sind, die einfach liebevoll sind, die mit dem Herzen sprechen, auch wenn sie vielleicht nicht so geschwülstig reden können. Ja und? Und irgendwie verstehe ich auch die jungen Menschen, die dann alle, oh Dicker, sagen und was weiß ich. Es geht gar nicht um das, was man da sagt, sondern es geht darum, dass alle das genauso sagen, weil sie sich halt alle nach Verbindung sehen. Die sehnen sich alle danach, eine Sprache zu sprechen. Leider wird die ja auch reingegeben über die Medien und Rapmusik und so weiter und ist auch ziemlich niedrig schwingend, teilweise auch sehr sexualisiert. Das macht mir übrigens auch große Sorgen, wie über diese Medien unsere Kinder sexualisiert werden und in ihrer Entwicklung komplett gestört werden und eigentlich auch da dann schon auch auf körperlicher Ebene dieses dominiert Männliche reingegeben wird, was das Weibliche unterdrückt und die weibliche Würde schon von Anfang an verunmöglicht. So. Das finde ich ganz schlimm. Ist aber ein Thema für eine andere Sprachnachricht. Und trotzdem habe ich Vertrauen in die Seelen all dieser jungen Menschen, die auf der Leinwand ja die ganze Zeit trotzdem da sind. Auch wenn sie vielleicht nicht teilnehmen am großen Spiel da draußen in der Matrix. Aber trotzdem sind sie da und sie werden immer lauter. Diese Seelen werden immer präsenter. Das passiert so oder so. Und ich bin auch der Meinung, ich fühle das auch. Viele Menschen erzählen mir das auch. Sie werden immer ruhiger, haben immer weniger Lust rauszugehen, immer weniger Lust zu konsumieren. Und selbst wenn sie uns unsere Individualität im Außen nehmen, indem sie uns in irgend so eine digitale Identität zum Beispiel reinzwingen und uns das Bargeld nehmen und uns von morgens bis abends nur noch überwachen und durch Mind Control und Medien unser Denken beeinflussen, mit dem wir ja dann die Realität erschaffen, wenn alle auf die gleiche Art und Weise in ihrem Denken beeinflusst werden, dann erschaffen wir alle gemeinsam diese Art von Realität, die sie uns in uns hineingeben, weil sie unser Denken fremdbestimmen. Selbst wenn das so ist, wird die Seele trotzdem immer lauter werden. Auf Leinwandebene. Das können die gar nicht verhindern. Wer auch immer sie sind, interessiert mich auch nicht mehr, wer sie sind. Ich nähere das nicht mehr an mit meiner Aufmerksamkeit. Ich gehe da gar nicht mehr rein. Ich fühle, was ist. Ich spüre, was da ist. Wenn jemand auf Seelenebene Kontakt zu mir herstellt und ich spüre diesen Kontakt die ganze Zeit, merke aber, dass die Person im Leben etwas ganz anderes entscheidet, dann kann ich beides gleichzeitig stehen lassen. Ich muss da nicht mehr intervenieren. Ich lasse den Menschen ihren freien Willen und gebe jedem Wesen auf diesem Planeten, das ein Bewusstsein haben könnte, die Chance, im eigenen Tempo voranzukommen. Niemand ist mehr wert da drin. Nur weil ein Mensch vielleicht, diese New Age-Bewegung gibt einem das ja auch rein, ja. Dass man aufwachen muss und so weiter und so fort, ja, dass man irgendwie erleuchtet sein müsste und so, und dass es erstrebenswert wäre, dahin zu kommen, weil man ja dann schon weiter ist und in 5D ist oder was weiß ich, ja, und alle anderen, die so dumm sind und noch nicht erwacht sind, die bleiben dann auf 3D hängen und so, als wären wir in einem Computerspiel. Das finde ich alles so lächerlich, ey. Niemand ist vor Gott mehr wert als irgendjemand anderes. Niemand. Wir alle sind auf unserem Weg. Und nur weil du vielleicht in deinem Verstand Aspekte der Wirklichkeit besser benennen und katalogisieren kannst als andere, heißt das nicht, dass du über denen stehst. Du kannst dich darüber lustig machen, wie unterentwickelt das Bewusstsein mancher Menschen ist. Du kannst aber auch eine gewisse Art von Respekt diesen Lebewesen gegenüber entwickeln, den Seelen gegenüber da drin, die immer noch da drin sind. Und wenn sie zu sehr gelitten haben und sich verflüchtigt haben und zurück in die Quelle gegangen sind, dann hast du es wahrscheinlich entweder mit Leuten zu tun, die einfach ein inneres Vakuum haben, oder mit Leuten, deren inneres Vakuum bespielt wurde von Dämonen. Von NPCs in Non-Player Character im Computerspiel Matrix, die alle nur noch existieren und funktionieren, so wie man es in sie hineingibt. Aber in jedem von diesen Menschen ist ein Vakuum, in das eine Seele wieder einziehen könnte. Und das Tempo geben die vor und nicht wir. Niemand kann irgendjemandem vorschreiben, wie schnell er sich zu entwickeln hat. Und es gibt sowieso keine lineare Zeit, in der irgendjemand jetzt in diesem Moment schon mehr wüsste als jemand anderes, weil alles gleichzeitig passiert. Alles, was dir in diesem Moment passiert, passiert nur deshalb, damit du was lernen kannst. Auf Seelenebene. Davon bin ich überzeugt. Deswegen sind wir überhaupt hierher gekommen. Jeder einzelne von uns. Wir sind nur hierher gekommen, weil wir lernen sollen. Wir sollen was dazulernen. Wir sollen Bewusstsein kreieren. Über unser eigenes Existieren. Über unsere Schwingungsfähigkeit. Unsere Reaktion auf temporäre Wirklichkeit. Und wir sollen lernen, Illusion von Realität zu unterscheiden. Und wir sollen am eigenen Leibe erfahren, was es bedeutet, dass es Ursache und Wirkung gibt. Wenn wir jemandem wehtun, kommt das irgendwann zu uns zurück. Nicht, weil irgendwo ein strenger Gott sitzt, ja, und mit seinem Zepter dann den Blitz auf uns herniederfahren lässt, damit wir dann leiden, ja. Diese Karma-Theorie vertrete ich nicht, glaube ich nicht. In dem Sinne, wie viele Leute daran glauben, sondern das hat einfach was mit Ursache und Wirkung zu tun. Wenn ich verzerrte Frequenzen in anderer Leute Leben hinterlasse, dann werden die irgendwann zu mir zurückkommen. Und dann kommt es darauf an, was ich in dem Moment damit mache. Bin ich dann demütig vor der Lehraufgabe und bereit, das zu lernen? Oder werde ich dann kontrollsüchtig, um es nochmal von mir fernzuhalten und die Geschichte nochmal zu wiederholen? Dann wiederhole ich es halt mit noch dem nächsten Menschen, mit meiner narzisstischen Persönlichkeitsstörung, in meiner Abspaltung von mir selbst und meiner eigenen Seele. Und irgendwann komme ich dann vielleicht mal an einen Menschen, der mir sagt, was ich da mache eigentlich, wie weit ich mich von mir selbst entfremdet habe. Denn wenn ich das zulasse, dass dieser Mensch mir das sagen darf, dann habe ich die Chance, zu mir selbst zurückzufinden, innezuhalten, auf den Dachboden zu gehen und mir mal das Buch in die Hand zu nehmen. Was ist die Realität meines Verstandes und was für eine Realität möchte meine Seele erschaffen? Kenne ich meine Seele? Weiß ich eigentlich, wer ich bin? Bin ich dieser Non-Player-Character mit Kostüm XY? Oder bin ich vielleicht doch ein bisschen mehr als das? Auch wenn um mich herum nur Menschen sind, die mir jeden Tag spiegeln, dass ich nur diese Figur bin. Interessieren die sich dafür, wer da eigentlich drin steckt? Sind das Menschen, die mich wirklich lieben oder nicht? Ja, und bin ich in der Lage, Menschen wirklich zu lieben? Darum geht's eigentlich im Leben, glaube ich. Also ich glaube, dass wir alle hergekommen sind, um zu lernen, wie man liebt. Und zwar so, dass man andere mit ihrem freien Willen achtet. Und wir sind alle in eine Welt hineingeboren worden, in der Menschen in ihrem freien Willen gebrochen werden, indem sie schon von Anfang an systematisch daran gewöhnt werden, ihren freien Willen zu vergessen, ihre Seele zu vergessen, sich überanzupassen an etwas, das von außen schon ausformuliert ist. Und alle nennen das Realität. Wir sind in eine Welt hineingeboren worden, in der man uns beibringt, dass wir keinerlei Einfluss darauf hätten, was wir hier alle als Kollektiv erleben. Weil wir in der Minderheit sind. Aber ist das wirklich so? Ich glaube, das ist überhaupt nicht so. Das ist einfach eine Illusion. Das ist ein Hologramm. Und eine Sache ist sicher. Wir werden nicht von heute auf morgen Phantasialand aus dieser Realität da draußen machen können. Wir werden es nur sukzessive, langsam verändern können. Jeder für sich und alle gemeinsam. Und ohne Herz, ohne Christusenergie im Herzen, das auf energetischer Ebene der Mittelpunkt unseres Energiekörpers ist, ohne das wird das nicht funktionieren. Ohne Herz-Hirn-Kohärenz wird das nicht funktionieren, wenn wir nur unseren Verstand dafür nehmen und kontrollsüchtig alles katalogisieren, ja, und der Meinung sind, wir könnten im Leben verfahren wie auf der Autobahn, ja. Wir müssten nur das Lenkrad gerade halten und die Verkehrsregeln einhalten. Dann wird das nichts werden. Wir müssen anfangen, uns für unsere Seele zu interessieren. Wir müssen anfangen, uns für die ungemütlichen Dinge zu interessieren. Wir müssen den Dämon in uns befreien. Damit der da wieder auszieht, damit das Vakuum wieder frei wird und unsere Seele wieder einziehen kann. Dafür sind wir hergekommen. Weil das betrifft nicht nur jeden Einzelnen von uns, sondern das betrifft uns vor allem als Kollektiv. Denn das Ergebnis davon, dass wir das nicht verstehen und uns immer weiter fernsteuern lassen, sind Kriege. Und das wird sich so lange wiederholen, bis wir unsere Lektion gelernt haben. Und selbst die, die von sich selbst glauben, sich nicht mehr fernsteuern zu lassen, sind mit ihrer Aufmerksamkeit die ganze Zeit in der Suggestion. Die ganze Zeit in der fremdbestimmten Realität. Sie gehen mit ihrer inneren Wahrnehmungsfähigkeit davon aus, dass das die einzige Realität ist, die möglich ist. Und sie wollen den alten Zustand wiederherstellen, die alte Welt wiederherstellen. Ja, weil sie sich darin sicher gefühlt haben und in Anführungsstrichen frei gefühlt haben. Weil sie damals schon gar nicht gemerkt haben, dass sie nicht frei sind, wenn sie sich auf etwas fertig Ausformuliertes beziehen und sich daran anpassen, anstatt sich aus sich selbst heraus neu zu erfinden und Einfluss zu nehmen auf die Wirklichkeit. Ich glaube, die Leute, die das super können, und sich das ihr Leben lang angeeignet haben und sehr professionell da drin geworden sind, was auch immer ihr Fachgebiet ist, die verstehen gar nicht, was ich meine. Aber ich bin auch nicht dazu da, jene anzusprechen, die mich nicht verstehen wollen. Das ist gar nicht meine Aufgabe. Ich muss gar nicht von allen Leuten verstanden werden. Jeder Mensch wünscht sich das. Jeder will gesehen werden, weil es wichtig ist, gesehen zu werden, um in den Kontakt zu kommen. Ja, wenn dein Gegenüber dich nicht erkennen will, wie du wirklich bist und sich überhaupt nicht für deine Seele interessiert, dann kannst du 30 Jahre, 50 Jahre mit jemandem zusammen sein. Du wirst trotzdem nicht erkannt werden. Dann hättest du dein ganzes Leben lang einer Verbindung hinterher, die gar nicht entstehen kann, weil dein Gegenüber dich gar nicht sehen will. Und wenn man in einer Beziehung ist oder in einer Freundschaft oder in einem Arbeitsverhältnis, in dem man nur bedient, was von einem erwartet wird, dann kriegt man Brotkrumen zugeworfen. Wie man es vielleicht als Kind auch schon erlebt hat. Ja, da gab es dann vielleicht mal Momente, wo dann der Papa auf einmal doch da war und einen in den Arm genommen hat oder mal mit einem, keine Ahnung, Baseballspielen gegangen ist oder sich mal mit einem hingesetzt hat und wenigstens vielleicht mal einen Film mit einem geguckt hat, ja, wo ein Moment der Intimität vielleicht entstanden ist. Aber vielleicht war dann 80-90% der Zeit trotzdem dann gar keiner da. Weil die Leute mit sich selber zu beschäftigt waren, die eigentlich sich mit einem selber hätten beschäftigen müssen. in der Kindheit. Ja, und dann hat man das vielleicht erlebt. Dann ist man von einem Brotkrumen zum nächsten vertröstet worden. Und in der Zwischenzeit musste man sich halt dann zusammenreißen und hat gelernt, wenn du ernst genommen werden willst, dann redest du besser nicht darüber. Und dann zeigst du jetzt auch deine Verzweiflung nicht. Du bist ja sowieso dann nur ein Störfaktor für alle anderen. Lerne mal, dich so zu verhalten, dass du Applaus bekommst, so. Und das wird dann mit Liebe verwechselt. Aber wo bleibt da noch der wahre Selbstausdruck drin? Und wenn du das Gefühl nicht haben willst, dass die Dringlichkeit dir eigentlich bewusst macht, dass da mal was verändert werden sollte, dann bist du irgendwann taub dafür. Und dann merkst du vielleicht nicht mal mehr, dass du was verändern müsstest. Und dann lebst du Jahrzehnte von einem Brotkrumen zum nächsten, ja, was ja auch ein Merkmal ist von Narzissmus in Beziehungen, ja. Dass du einen Brotkrumen nach dem nächsten bekommst, aber in der Zwischenzeit, in der du eigentlich dich beziehst auf diesen Menschen ein gemeinsames Leben führen solltest, in der Zwischenzeit musst du dich die ganze Zeit unterdrücken, deine Bedürfnisse unterdrücken, weil dann der andere nur zählt. Im Automatismus, dann lebst du im Automatismus. Und dann fühlst du dich vielleicht da drin sicher, aber das heißt nicht, dass du dann glücklich bist. Und die ganze Welt ist narzisstisch. Da gibt's viele Bücher drüber. Eins, was ich sehr empfehlen kann, ist die narzisstische Gesellschaft von Marx. Spannendes Buch. Das hat was damit zu tun. Wenn wir das so aus unserer Kindheit kennen, dann gewöhnen wir uns da dran und dann fühlen wir uns da drin sicher. Obwohl es eigentlich unsere Entwicklung blockiert, so zu leben. Und das dann auch noch Liebe zu nennen oder Freundschaft oder wie auch immer, was auch immer für eine Beziehung das dann ist, in der man das so erlebt. Und irgendwann kommst du vielleicht zu einem Punkt, wo du sagst, irgendwie fühlt sich das alles nicht rund an, da bleibe ich dann lieber alleine. Und dann hast du vielleicht ein paar Freunde, mit denen hast du dann wirklich eine Freundschaft. Oder vielleicht hast du auch Glück und hast eine Liebe in deinem Leben, die nicht nur oberflächlich ist und nicht nur nach Plan A, B, C verläuft und vorhersehbar ist. Vorhersehbarkeit und Sicherheit auf Seelenebene sind nicht dasselbe. Die Seele ist da sicher, wo sie ihre Unsicherheit zulassen kann. Eine Frau ist da sicher, wo sie ihre Gefühle zulassen darf, wo der Mann sie hält, da drin, den Raum hält da drin. Und der Mann kann dann im Kontakt mit der Frau auch sein wahres Ich zeigen und dann auf Seelenebene Kraft tanken, die er dann wieder für seine Aufgabe in der Welt verwenden kann. So ist das eigentlich gedacht. Und das gilt eben auch innerpsychisch. Dein Verstand bekommt die Lebenskraft von deinem Gefühl und nicht umgekehrt. Dein Verstand muss dein Gefühl priorisieren. Muss das Wesen in dir drin priorisieren, das sich ausdrückt auf Seelenebene. Dein Verstand sollte das Instrument für deine Seele werden, das sich ausdrücken will und den Menschen definieren möchte, der du eigentlich sein kannst. So wie die KI eigentlich da sein sollte, uns unsere Visionen zu ermöglichen. Die KI sollte nicht dazu da sein, uns ein Leben vorzuschreiben, sondern die sollte ein Instrument dafür sein, dass wir das, was wir uns erträumen, dass wir Fantasie erlernen, in die Praxis umsetzen können. Dazu ist die KI super. Aber die KI eignet sich nicht als Sklaventreiber, dann kann nur Murks bei rumkommen, weil es nicht beseelt ist. Das ist nicht überlebensfähig, das wird nicht funktionieren. Nur das, was beseelt ist, ist überlebensfähig. Jeder kleinste Stein auf unserem Planeten enthält einen Geist. Das ist uraltes Wissen. Es gibt nichts auf unserem Planeten, das natürlich entstanden ist, das keine Seele hat. Überall ist dieser Geist enthalten. Außer im Artifiziellen. Da ist der nicht drin. Und ohne den beseelten Menschen, der ja auch das Futter liefert für die KI. Ja, deswegen durchleuchten sie uns ja auch. Und rauben uns jetzt unsere geistigen Inhalte und so weiter, ja. Und manche KI-Menschen rauben sie dir dann auch auf menschlicher Ebene und verkaufen sie dann als ihre eigenen so. Aber diese Diese geistig beseelte Energie, die kommt aus einem großen Feld, das uns allen zur Verfügung steht. Manche haben vielleicht einen Zugang dazu, aber es ist auch nicht ihr Besitz. Das haben die Menschen vergessen, weil wir aus allem Profit schlagen sollen, weil wir sonst in diesem System gar keine Existenzberechtigung haben. Und deswegen ist das System für mich krank. Das ist komplett falsch ausgerichtet, darum geht es eigentlich überhaupt nicht im Leben. Der Verstand darf nicht über dem Herzen stehen. Der Verstand muss dem Herzen dienlich sein. Er muss das Herz beschützen. Er muss die Seele tragen. Er muss die Sprache der Seele in die Kommunikation bringen, damit wir alle gemeinsam in dieser Kommunikation eine beseelte Welt erschaffen können, materialisieren können. Dafür ist der Verstand da, damit wir uns kommunikativ auseinandersetzen können. Aber das Weibliche ist nicht dazu da, das Männliche mit Energie zu versorgen und sich selbst die ganze Zeit zurückzustellen mit seinen Bedürfnissen. Dazu sind die Frauen nicht auf der Welt. Die Frauen sind dazu da, das Leben am Leben zu erhalten. Das Leben kommt durch die Frau, nicht durch den Mann. Der Mann ist dazu da, sich um die Nachfahren zu kümmern und die zu beschützen. Der Mann ist dazu da, mit anderen Männern gemeinsam ein Schutzfeld zu kreieren, in dem das Leben fortbestehen kann. Das ist der Job der Männer. Wenn alle Männer anfangen, das Weibliche unterdrücken zu wollen und für ihre eigenen Pleasures zu missbrauchen, dann erfüllen die Männer nicht mehr ihren Zweck. Dann ist alles degeneriert. Eine Welt, in der es Prostitution und Pornografie gibt, ist eine kranke Welt. Weil beide das Weibliche mit Füßen treten und verachten und ausbeuten. Und da, wo die Frau nicht mehr genügt in der Sucht, werden Kinder hinzugenommen. Es wird immer perverser, der Suchtdruck wird immer größer, weil die Frustration, die sich da entlädt in diesen Mechanismen, die geht ja nicht weg. Der Gmorg wird immer größer. Der geht ja nicht von alleine weg, nur weil man temporär mal kurz Dampf ablässt in die Frau hinein und den ganzen Müll da drin hinterlässt. Ja. Das kaputte innere Kind, das nie gehört wird, ja, das ganze transgenerative Trauma, das auch was damit zu tun hat. Das ist aber nochmal ein Thema. Das schneide ich jetzt nicht an, aber das Böse existiert, das Dunkle existiert auf dieser Welt. Das Abartige existiert. Ja. Und die meisten Menschen wollen es nicht sehen. Und deswegen können wir auch nicht alle gemeinsam was dagegen unternehmen und für das Lichtvolle eintreten. Unsere Kinder schützen, unsere Frauen schützen, das Leben schützen. Viele Männer sind so fasziniert von dieser KI-Geschichte, dass sie komplett darin verloren gehen. Computerspiele spielen von morgens bis abends, weil ihr inneres Kind nie Ausdruck gefunden hat und darin dauerbeschäftigt wird. Auch ein Suchtmechanismus. Auch Social Media ist ein Suchtmechanismus. Es ist alles nur Vermeidung, es ist alles dasselbe Prinzip. Verhinderung von Leben, Verhinderung von Weiblichkeit, Verhinderung von Gefühl. Und dann wird in der Wahrnehmung von Wirklichkeit, die hinter Bildschirmen stattfindet, das Leben komplett abgeschafft, weil das Leben nur da entstehen kann, wo der Mensch seinen Geist dafür nutzt, es zu kreieren. Sein Geist dafür benutzt, natürliches Leben zu erfassen. Wenn der Mensch nicht mehr dahin schaut, wo Natürlichkeit ist, dann gerät das natürliche Leben in Vergessenheit und dann haben wir irgendwie so ein Substitut, ja, was stattdessen als Leben wahrgenommen wird, was völlig entfremdet ist. Und eigentlich das Leben selbst, das, was so wundervoll ist, am Menschen mit Füßen tritt und die Seele verleugnet, den freien Willen verleugnet. Die Leute, die das Drehbuch hier schreiben, die sagen, es gäbe keinen freien Willen, es gäbe keine Seele. Sie hätten Gott erfunden. Ja. Der erste Berater vom Chef des Weltwirtschaftsforums hat das gesagt. Wie größenwahnsinnig ist das bitte? Ja, ich kann den ganzen Tag mich jetzt damit beschäftigen und Angst vor solchen Leuten haben, weil die ja die Mehrheit beeinflussen und hier unser aller Wirklichkeit bestimmen. Mit dem, was sie über das System hier reingeben. Ja, was ja auch damit zu tun hat, dass Menschen dann in Existenznot kommen, wenn sie nicht mitmachen. Aber all das entsteht ja nur, weil wir mit unserem Bewusstsein nichts anderes kreieren parallel dazu. Die Möglichkeit hätten wir ja. Aber wir werden mit der Analyse davon abgelenkt, dass es auch eine andere Möglichkeit gäbe. Das ist die Falle. Selbst wenn du im Widerstand dagegen bist, nährst du es an. Solange du mit deiner Aufmerksamkeit nur darauf bleibst. Wenn du in deiner Analyse dessen in der Struktur verloren bist, stärkst du sie. Wenn du mit deiner Lebensenergie, deine ganze Visualisationskraft darauf verwendest, die Struktur zu katalogisieren, die Struktur zu benennen, ja, um das Problem benennen zu können, was auch wichtig ist, wenn man eine Lösung finden will. Wenn du da drin verloren gehst, nährst du das Problem an. Du bist dann Teil davon. Du löst es nicht. Um das zu lösen, um das Leben wieder reinzubringen, brauchen wir das Gefühl, wir brauchen die befreite Weiblichkeit. Und dafür brauchen wir Männer, die das Weibliche schützen. Und die das ehren und die Respekt davor haben, vor der Intuition, vor der weiblichen Intuition. Solange wir das nicht haben, werden wir diese Probleme hier nicht lösen können, die wir haben. Wir brauchen die Anbindung an das Göttliche, das uns an unsere Seele und an unsere wahren Bedürfnisse erinnert. Wir brauchen die kindliche Kaiserin. Und wir müssen ihr einen Namen geben, wir müssen sie benennen. Wir müssen erst einmal als Wirklichkeit wahrnehmen, dass es die kindliche Kaiserin überhaupt gibt. Solange wir sie negieren und über jene Leute lachen, die sie kennen, die sie gesehen haben, die für sich auch schon einen Namen dafür gefunden haben, solange wir über diese Leute lachen, wird es immer Menschen geben, die den Sebastian vom Dachboden holen und die Tür zum Dachboden abschließen. Na, den auf irgendeine Schulbank zwingen und sagen, so, jetzt musst du hier XY lesen und deine Fantasie interessiert uns nicht. Na. Und mit ChatGPT bitte mal deinen Text hier überarbeiten, ne? Weil so geht das nicht, ist viel zu lang. Hat keiner mehr die Aufmerksamkeit, sich das alles durchzulesen. Du bist sowieso zu anstrengend mit deiner Fantasie und mit deinem assoziativen Denken. Lass mal sein. Alles nur in deinem Kopf. Und wenn du dich nicht einschränkst, dann kriegst du Lithium. Feierabend, tschüss. Klappe zu. Je mehr Leute so funktionieren, ja, und so, sogar eine Struktur dazu nutzen, die eigentlich dazu dienen könnte, Menschen behilflich zu sein und Menschen zu heilen, Menschen zu pathologisieren und wegzusperren, desto größer wird unser Problem hier werden. Ich beobachte nur noch. Ich gucke mir das alles von außen an. Und ich weiß, dass es nichts gibt, was mein Verstand leisten könnte, was ich alleine dagegen ausrichten könnte, dass so viele Menschen vergessen haben, dass sie einen freien Willen haben und der kindlichen Kaiserin einen Namen geben könnten. Wer den Film gesehen hat oder das Buch gelesen hat, Momo, da gibt's so eine Szene, da kommt sie von Meister Hora wieder, weil sie die Zeit angehalten hat, um etwas unternehmen zu können. Und dann läuft sie vorbei an diesen ganzen Menschen, die stillstehen auf der Straße, in ihrem geschäftigen Tun angehalten wurden. Dann macht sie sich auf den Weg zur Zeitsparkasse, um diese ganzen Lebensblumen zu befreien aus dieser Tiefkühltruhe. Der Schmerz, den sie empfindet, als sie an ihren Freunden vorbeigeht und die bleiben alle stehen und die reagieren nicht mehr auf sie und die reden mit ihr überhaupt nicht mehr. Sie kann sie gar nicht erreichen. Und die Einsamkeit, die sie in dem Moment empfindet. Dieses Buch ist so genial. Genau das ist es. Trotzdem dann Vertrauen zu haben in die eigene Aufgabe. Trotzdem dann in die Höhle des Löwen zu gehen und zu sagen, okay, ich folge jetzt meiner Intuition. Ich mache jetzt hier den Kühlschrank auf. Da ist sie nur hingekommen. Das konnte sich nur so weit entwickeln, weil sie sich auf den Weg zum Meister Hora gemacht hat, weil sie die Zeit ausgehebelt hat. Er hat das gemacht, nachdem sie sich dazu bereit erklärt hat, zu sagen, ich mache den Hasse hier nicht mehr mit, okay, ich gehe jetzt rückwärts und ich gehe langsam. Würden unsere Kinder diese Bücher lesen in der Schule, gekoppelt an einen Philosophieunterricht, der mal diese Realität da draußen in Frage stellt? Was glaubt ihr, wie sich unsere Realität im Außen verändern würde, wenn eine Generation diese beiden Bücher in der Schule lesen würde und die richtigen Fragen anfangen würde zu stellen? Wenn die Kinder untereinander sich diese Fragen stellen würden und sich erinnern würden auf einmal an die Stimme ihrer Seele? Wenn diese Seelen anfangen würden, miteinander zu sprechen, was glaubt ihr, wie schnell sich unser aller Realität da draußen verändern würde? Nee. Die wurden in der Corona-Zeit traumatisiert. Niemand hat das mit ihnen aufgearbeitet und jetzt sind sie internetsüchtig. Weil sie den Schmerz, der hochkommt, sobald sie zur Ruhe kommen, nicht aushalten können, weil sie keiner da drin hält. Und ein Elternteil allein reicht da nicht. Das Kind von einem Elternteil, der das versuchen will, wird sich dagegen wehren, weil es sehr angepasst sein muss, damit es in der Gemeinschaft sozialisiert bleiben kann. Ein Mensch alleine wird das nicht schaffen. Ab einer bestimmten Reife vielleicht, aber auch nur mit einer ausformulierten, verankerten Persönlichkeit, die gelernt hat, ihrer Seele Raum zu geben im Leben. Ein Mensch, der in der Entwicklung schon süchtig gemacht wird, ja, wo Wege asphaltiert werden, neurologische Wege asphaltiert werden, Suchtmechanismen fest installiert werden in der werdenden Persönlichkeit. So ein Mensch, der kann das nicht einfach so. Vielleicht, wenn er zwei Eltern hat, die sich da einig sind, ja. Aber man kann das einfach nur akzeptieren, dass das jetzt einfach gerade so ist und dass viele Menschen vielleicht einfach noch mehr Zeit brauchen auf diesem Weg. In der Erkenntnis dessen, dass wir alle die Wirklichkeit gar nicht gemeinsam so erkennen, wie sie eigentlich ist, weil vor uns ein Schleier hängt. Und alle glauben an diesen Schleier und deswegen halten alle das für Realität. Die unendlichen Möglichkeiten, die machen den meisten Menschen einfach Angst. Praktisch gelebte Quantenphysik erfordert Gottvertrauen. Und das hat man den Menschen ausgetrieben. Mit Religionen zum Beispiel. Mit kollektiven Bewegungen, die auf Hierarchie beruhen und nicht darauf, dass man die Wahrheit in sich selber finden kann. Naja. Jeder kann nur bei sich selber anfangen. Jeder kann nur in sich selbst versuchen, Lösungen zu finden und vor allem eben ein Seinsbewusstsein etablieren, das zufrieden ist, das nicht mehr im Mangel ist, das dankbar ist für das, was wir hier erleben dürfen, auch für die Lektion, Auch für den Schmerz, vor allem für den Schmerz, weil ohne den finden viele Menschen gar nicht zu sich. Je mehr Schmerz du empfindest, desto isolierter bist du, weil logisch, je mehr Schmerz sich durch dich ausdrückt, desto weniger Menschen wollen sich in dir noch spiegeln, weil sie ja den Schmerz in sich selbst nicht spüren wollen. Deswegen ist der Schmerz genau das, was dich befreit am Ende, wenn du dich darauf einlässt. Weil wer sich selbst auffängt da drin, wer sich selbst ein Heiler ist, der ist nicht mehr erpressbar. Mit sozialer Ächtung und Benachteiligung. Der gibt nichts auf Menschen, die bereit sind zu ächten, weil man sich nicht anpasst. Das interessiert dann nicht mehr. Ich bin echt gespannt, wie das hier noch so weitergeht in den nächsten Jahren. Ich bin gespannt, wie viele Menschen ihr Herz jetzt freilegen. Weil diese ganze Überreizung nämlich genau das bewirkt. Das Dunkle, das versucht, die Menschen einzukerkern und in Reaktionsmodi zu bringen, denen ihre Herzen sich verschließen, das hat ein bisschen übertrieben. Viele Menschen haben einfach keine Lust mehr auf diese Überreizung. Die gehen automatisch in ihr Inneres und die wollen einfach ihre Ruhe haben, ihren inneren Frieden haben. Und da drin kann was ganz Schönes Neues geschehen. Ich glaube, dass, wie Goethe das gesagt hat, das Dunkle schafft am Ende sich selber ab. Weil nur das Helle, nur das Licht irgendwann weiterleben wird. Jeden Tag geht die Sonne neu auf. Das ist einfach ein Naturgesetz. Die Dunkelheit kann nicht ewig andauern. Und ich finde das total tröstend zu wissen, dass das so ist. In der Dunkelheit findest du das Licht in dir. Nicht im gleißenden Scheinwerferlicht. Ja. Ich sehe gerade Momo vor mir. Das war wirklich eine Traumbesetzung für diese Rolle in dem Film. Ich glaube, ich gucke mir den heute auch nochmal an. Vielleicht macht ihr es mir ja nach. Liebe Grüße.